Mic check, mic check. Das ist nicht Curly, sondern Willi. Heute mal alles anders. Herzlich willkommen bei Terroir und Adiletten. Heute mit einem hervorragenden Gast aus dem Burgenland, Hannes Schuster vom Weingut Rosi Schuster. Und heute ist alles anders, weil ich mache das Intro, weil es gibt was Besonderes. Es gibt nämlich endlich nach unzähligen Flaschen Curlys Cabby Willis Blaufränkisch, auf den jeder gewartet hat, und heute verkosten wir den zum ersten Mal und ich bin mega gespannt, nachdem wir den küvettiert haben in Folge 99 mit Shelly und Curly, und deshalb jetzt Ohren gespitzt. Es geht los und jetzt kommt Curly!
Was geht ab? Wir haben heute hier einiges zu besprechen, weil Willi hat euch was mitgebracht.
Ja, yeah. Heute alles anders und ich freue mich total. Es gibt heute die ultimative Weltpremiere. Wir haben nämlich einen Blaufränkisch gemacht.
WBF? Gemeinsam. WBF?
WBF, ja. What Blaufuck? Willis Blaufränkisch. Ich freue mich wie ein Schnitzel, bin aber ehrlich gesagt auch genauso nervös, weil viele können sich erinnern, dass wir in Folge 99 mit dem Shelly ein bisschen herumkubitiert haben. War sicher Fahrt für die, die zugehört haben und nicht mitkosten konnten. Aber heute ist das Ding da, endlich. Es hat sogar eine staatliche Prüfnummer bekommen. Wow. Beim ersten Mal einschicken bin ich fast ein bisschen enttäuscht, aber dann doch irgendwie cool. Also österreichischer Qualitätsblaufränkisch, wie soll es anders sein? Nicht aus dem Südburgenland, wie sich die meisten wahrscheinlich erhofft oder gedacht hätten. Aber ich muss sagen, ich mag den Hannes sehr, sehr gern. Ich mag seine ruhige Art und ich mag auch seine Blaufränkischen sehr gern. Und deshalb, ja, ist mir die Entscheidung auch gar nicht so schwer gefallen, mit ihm das zu machen.
Und ja, was habt ihr denn da jetzt Kleines gemacht? Genau. Was ist denn da drin in dieser Flasche?
Was ist da drin? Natürlich ist Blaufränkisch, aber eigentlich so ein bisschen ketzerisch, weil ich rede immer von entweder Kalk oder Schiefer. Und da haben wir jetzt tatsächlich mehrere Bodenformationen drin. Das ist der Großteil Lehm tatsächlich, also Blaufränkisch Burgenland ist die Grundbasis, die Grundzutat, da sind so ca. 40% drin. Und dann haben wir noch zwei Lagen drin, einmal vom Schiefer, einmal vom Kalk aus der Ried Lama und dann alte Reben Zagersdorf, das ist dann so Ton auch lehmig. Und das ist eine super würzige Geschichte, das ist was Fruchtiges. Es ist Blaufränkisch im besten Fall, also ich weiß es ja nicht, weil wir kosten ihn erst gleich, es ist Blaufränkisch, der bestenfalls schmeckt, wenn du ihn jetzt aufmachst, zum Gansl oder jetzt zur Winterküche, aber es ist ja sicher einer mit Reifepotenzial. Der macht Spaß, der muss immer passen. Großer Wein ist immer groß und ich hoffe mir Großes. Und noch größer können jetzt alle zu Hause werden, indem sie den Wein dann bestellen, wenn es soweit ist. Der kommt nämlich passend zum ersten Advent. Oha. Am 3.12. um 12 Uhr. Alle eingecheckt bei terroirundadiletten.com. Da gibt es einen Drop. Es gibt, wie viel gibt es, Curly?
300 Pakete gibt es. Und in jedem Paket sind 5 Flaschen feinster Willis Blaufränkisch plus ein phänomenaler Schal, den ich auf jeden Fall hardcore rocken werde. Ich brauche wahrscheinlich mehrere davon, weil ich auch die so rocken werde, dass ich sie runter rocken werde. Und es gibt, glaube ich, noch ein, zwei Gimmicks, aber die will ich jetzt noch nicht verraten.
Zu viel wollen wir nicht verraten. Den Preis wollen wir auch noch nicht verraten.
Nee.
Na, es wird nicht billig, aber nachhaltig. Aber ist ja Weihnachten, da gönnt man sich ja sonst auch alles, nicht? Der Schal ist richtig geil. In der Südkurven bist du mit der Superstar, glaube ich. Freue mich auch schon, wenn ich irgendwann einmal im Heimatstadion in Graz bin, in der Kurven. Und weißt du, wir Sturm Grazer sind ja schwarz. Und der Schal hat halt doch irgendwie krasse Signalfarben. So,
ja, ist auch geil.
Pink und blau. Ja, wird lustig, glaube ich.
Ja, also es ist eigentlich das perfekte Paket für unter den Weihnachtsbaum. Alle haben eine Freude und keiner friert. Ich glaube, besser geht's eigentlich nicht. Jetzt müssen wir das nur noch probieren. Und zufälligerweise haben wir den Winzer, der es gemacht hat, heute hier. Das ist ja unfassbar.
Ich hoffe, er ist da und nicht beim Cordon Bleu abgestürzt. Nee, ich freue mich. Herzlich willkommen, Hannes Schuster!
Gibt's eigentlich
sauber?
Ja.
Geschneit, gekampelt?
Sauber. Katz auch oder Unterbrechungen? Oder wird das dann eh nachher geschnitten?
Wir können auch jetzt gleich schneiden. Wir sind schon an, ja, das finde ich super, weil da kurze Sachen besprochen werden. Ja, also wenn's irgendwie, wenn wir zu viel trinken, kann man zwischendurch aufs Klo gehen. Das können wir schneiden, wir können aber nicht schneiden.
Okay, na passt.
Kein Problem. Ne? Ja. Oder wenn es politisch zu ausartest, dann können wir auch schneiden, wenn du das willst im Nachhinein.
Ja, werden wir bemühen.
Ja. Ja. Bemühen. Okay, dann können wir uns bemühen. Hannes Schuster aus St. Margarethen, wenn man nicht alles täuscht, vom Weingut Rosi Schuster. Wir haben halt viel zu besprechen. A, Blaufränkisch, B, Burgenland und dann noch eine Überraschung. Gell, jetzt am Anfang einmal so ein bisschen ein Cliffhanger, gell, dass die Leute dran haben. Hallo. Große Überraschung heute. Freue mich sehr. Großartig, dass du da bist. Gegen Curly und mich schaust du unglaublich fit aus heute. Wie machst du das?
Der Schein drückt.
Oder bist du gewohnt? Einfach ist das so Routine trinken. Hast du Kater manchmal?
Heftigen.
Wirklich?
Ja. Also ich bin eher der dann am nächsten Tag
leidet.
Sehr leidet. Außer bei Wein.
War das immer schon so? Nein. Oder?
Also bei Wein ist ja nach wie vor kein Thema.
Okay. Also trinkst du auch früher andere Sachen, oder?
Früher. Also wenn man jung war und fortgeht.
Was war da so der To-Go-Trick?
Gin Tonic. Richtig, ist es nach wie vor noch. Gin Tonic, ja. Beziehungsweise seit Sonntag. Keine Ahnung mehr, wie der Cocktailkasten hat.
Ich weiß auch nicht mehr. Wir haben keinen Back and Break drum, weil der Back and Break ist immer so ein bisschen der Schädelspalter, wie ich ihn auch gern nenne.
Also aber sehr hervorragende Barbelabend. Champagner war es auf jeden Fall.
Ja, Champagner-Cocktail war es, ja. So, der war aber echt leibend.
Ja.
Trinke ich sehr gern, weil es sich frisch hält, so über mehrere Zeiten.
Oh, ich habe letztens auch ein paar geile Cocktails getrunken. Cocktails können schon geil sein, so zwischendurch mal.
Ja, aber können die ja ziemlich umhocken.
Genau, also nicht auf Dauer, aber so mal. Nicht ausrutschen, aber so ein kleiner Schwenk Richtung Cocktailkarte ist schon mal ganz nice zwischendurch.
Ja. Aber du trinkst gern Champagner, gell?
Auch. Ich trinke alles, was gut ist.
Ich merke schon. Ja. Ich bin kein Kostverächter, das finde ich schon mal gut.
Ja, und was gut bedeutet in deiner Welt, werden wir ja heute noch herausfinden in den nächsten 2 Stunden wahrscheinlich.
Oh, es wird so spannend, erst, Leute. Bleib dran, spannend,
auf jeden Fall. Bleib dran, ja. Werbung, aber nur Schmäh, wir machen keine Werbung. Wir haben uns kennengelernt, also du mich nicht, weil ich glaube, du warst auf Too Full Gin Tonic an dem Abend, im James Dean in Eisenstadt. Legendäre Disco. Gibt sie noch?
Gibt's noch, ja.
Dieser Name ist schon legendär.
Sehr, sehr lange nicht besucht.
Ja, das war arg.
War das das, wo du die Schlägerei hattest, wo du dein Hemd anhattest? Und,
ja. Nein, die College-Wichser-Geschichte. Ja. Christian Cheeder im, wie heißt das da in... Ein heißer Tanztempel, du, kann ich da sagen. Yeah, geil, okay. Wenn du nicht irgendwie auf Erholungsurlaub bist, dann weiß ich, dass Cutty's World.
Ist aber ähnlich wie James Dean, stelle ich mir jetzt ähnlich
vor.
James
Dean war schon so eine kleine Großraumdisco, oder?
Ja, für Eisenstadt eigentlich sehr groß, aber es war das Einzige dann, wenn man komplett versumpern wollte, ab 3 geht es dann aber nur dorthin.
Ja, das gab es bei uns, auch so ein paar... Rock-In hieß es bei uns. Ja. Das war auch immer
ordentlich. Wie weit ist weg St. Margarethen aus Eisenstadt?
7-8 Minuten.
Razzifazzi in die City, okay. Also hat sich der Jugend großteils
City dann... City ist vielleicht leicht übertrieben.
Hat uns der Erwin Dienhoff erzählt, dass Eisenstadt nicht die größte Stadt ist. 15.000 Einwohner, oder?
Ja, Eisenstadt ist durch Zufall Landeshauptstadt geworden.
Zufall? Wieso?
Naja, es ist ja nicht jetzt eine gewachsene Landeshauptstadt, okay, sondern es ist eine gesucht worden und es ist Eisenstadt genommen worden. Wahrscheinlich wegen einem Schloss, nehme ich mal an.
Good old Iron City. Seit wann machst du Wein?
Ich habe den ersten Drang oder die erste Idee, Wein zu machen, im Jahr 2000 gehabt, im Winter 2000. Und habe dann mit den Eltern das einmal durchdiskutiert und gesagt, ich würde gerne selber einen Wein machen mit meinem eigenen Etikett. Das war natürlich das Allerwichtigste in dem Moment. Aber ich wollte das auch vom Rebschnitt über die Bearbeitung im Weingarten, Ernte, Vinifikation und so weiter selber machen und am Ende des Tages dann einen Wein haben mit einem eigenen Etikett. Und habe mich dann eigentlich sehr schnell entschieden, dass ich einen Weißwein machen will, weil das war damals mitunter die Glanzzeit vom Weingut Rosi Schuster in die Ende der 90er sowas. Und habe gesagt, ich darf gerne lieber Weiß machen, weil da gibt es jetzt so den Maßstab. Und haben uns dann auf 2 Fässer, dann Kleinweingarten Chardonnay geeinigt und ein paar Wochen später ist der Vater zu Hause gekommen von Zagersdorf und hat gesagt, wir könnten einen Nachbarweingarten kaufen, neben unserem ältesten Blaufränkisch-Weingarten. Da können wir was dazu kaufen, einen halben Hektar mit alte Reben. Allerdings ist es St. Laurent. Und die Eltern waren keine Freunde der Rebsorte St. Laurent. Vielleicht, weil es zu wenig Guten gegeben hat, vielleicht, weil es einfach im Weingarten zu schwierig in der Bewirtschaftung ist. Aber wir waren uns eigentlich vom ersten Moment einig, dass wir alte Reben nicht roden, sondern uns das zumindest einmal anschauen. Und so war in der Sekunde klar, dass ich ja den St. Laurent mitbetreuen werde. Weil da gab es keinen Maßstab im Weingut. Das heißt, wenn das irgendwie nicht funktioniert hätte, wenn da nichts gekommen wäre, dann hätte man vielleicht auch gerodet. Mhm. Aber es hätte einfach keiner gewusst.
Wie alt warst du da?
18, 18.
Ja. Und hast du vorher irgendeine Schule gemacht oder so? Oder einfach...
Ja, genau, das war aber der Grund, warum ich wahrscheinlich Wein machen wollte, weil das Theoriethema eher fad und zu der damaligen Zeit in der Weinbauschule in Klosterneuburg, das jetzt nicht unbedingt wie Weltbewegendes gelernt haben.
Aber hast du dann nicht fertig gemacht?
Oh ja, schon sure. Fertig, ja. Okay. Na, die Internatszeit war super.
Ja. Ja,
Schule war ein bisschen mühsam, aber Internat war cool. Ja, und so hat es dann die ersten zwei Weine gegeben, die haben geheißen Hannes Schuster Weiß, Hannes Schuster Rot, haben von den heutigen Etiketten sich deutlich unterschieden.
Inwiefern?
Das war so ein Logo, das ein Schulfreund dann gezeichnet hat, das eigentlich nur mit abstrakten Motiven da gearbeitet hat. Und so ist es dann eigentlich weitergegangen und das ist dann Blut geleckt. Und das war mir dann halt zu wenig, dass ich jetzt zwei Fässer Chardonnay mache, die eh gut sind, oder einen St. Laurent macht, der eigentlich, als, glaube ich, ein sehr guter Rotwein war, aber im Nachhinein gesehen nichts mit St. Laurent zu tun gehabt hat und auch nichts mit einem Wein von alten Reben. Das war zwar spontan vergoren, das war zwar in gebrauchtem Holz, aber das war nie jetzt so, es war ein guter Einstieg, aber bei weitem nicht das, was ich machen wollte. Aber das war,
wann hast du gesagt, 2000?
Jagen 2000, ja.
Und da haben wir alle noch eher, oder sehr viele noch in einer ganz anderen Richtung vinifiziert, nämlich eher exotische Rebsorten, sprich Merlot, Cabernet und eventuell Zweigelt oder so und das dann eher viel Holz. Ne? Und du machst jetzt St. Laurent im gebrauchten Holz. War das damals, wie bist du da drauf gekommen, dass das für dich irgendwie...
Vielleicht Zufall. Also ich konnte mir natürlich die neuen Fässer nicht leisten, die Eltern für CMB oder sonstiges verwendet haben. Und war dann eigentlich froh, dass ich die so nehmen habe können, die gebrauchten Fässer.
Also ist das aus der Not quasi?
Ja, aber es war natürlich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht die Idee, dass man mit größeren Fässern arbeitet, sondern es war einfach die Idee, einmal nicht so viel neues Holz zu verwenden. Und erst ab 2004 sind dann die Fässer größer geworden. Das ist dann so, St. Laurent ist immer mit Pinot verglichen worden oder wird nach wie vor mit Pinot Noir verglichen. Es war natürlich eine Burgundreise dann, die sehr spannend war mit ein paar Kollegen. Und natürlich war man dann ein bisschen vor dem Burgunder-Thema angefixt und das hat sich dann halt in weniger Holz und größere Fässer. Gleichzeitig sind die ersten Moritzweine am Markt gekommen, 2001 Lutzmannsburg, die auch damals total anders waren im Vergleich zu den restlichen Blaufränkisch oder Blends, also wenig Holz und viel Frucht. Und so hat es dann immer ein bisschen weiter entwickelt.
Aber hast du auch irgendwo im Ausland gearbeitet oder sonst irgendeine Erfahrung gesammelt? Nein, im Burgenland geblieben.
Ja, weil ich zuerst ein paar Ernten einfach zu Hause machen wollte.
Ja.
Weil wenn, dann in Europa ein Praktikum machen wollte und das überschneidet sich halt mit unserem Erntetermin. Und so wollte ich einfach ein paar Jahre zu Hause zuerst Erfahrung sammeln und dann weggehen. Habe mich dann ab 2003, 2004 im restlichen Sortiment mit eingemischt. Und im Sommer 2005 ist der Vater an Darmkrebs erkrankt, kurz vor der Ernte operiert worden. Das wäre also das erste Jahr gewesen, wo ich überlegt habe, ob ich nicht in der Ernte dann doch weg sein sollte. Und da war das natürlich so, dass ich dann zu Hause blieb bin und die mal versucht habe, die Ernte einzubringen. Mhm. 2005, aus den letzten 20 Jahren, war das wahrscheinlich da.
Ich wollte gerade sagen, hast du am besten Jahr gemacht vielleicht.
Ja, man wechselt die Aufgabe.
Wieso
fragt er? 2005 war schwierigst. Also ich kann mich jetzt auch nicht mehr so erinnern. Ich kann mich kaum mehr an die Trauben erinnern, bis auf einen Weingarten, weil die waren genialst. Zumindest aus der damaligen Sicht. Aber es hat immer geregnet, es war Fäulnis, es hat eigentlich, damals musste man noch viel mehr kämpfen, um Trauben reif zu bekommen. Gleichzeitig haben wir viel Cabernet und Merlot gehabt, die da natürlich überhaupt nicht reüssieren konnten. Und die Blaufränkisch von den alten Reben, das waren richtig gute Trauben. Nur in dem Jahr war einfach das Wichtigste irgendwie immer schauen, dass der Vater gesund wird und dass wir diese Ernte einbringen. Und ob das jetzt super wird oder nicht, war in dem Moment zeitrangig.
Ja. Aber war das dann auch so, hat man das dann auch am Wein so gemerkt? Weil manchmal denkt man ja auch, boah, es war, wird voll schwierig alles, aber dann schmeckt der Wein doch gut? Oder ist das jetzt schon ein Jahrgang, wo du sagst, boah, den lasse ich lieber stehen, wenn du jetzt aussuchen kannst?
Also wenn ich es mir aussuchen kann, würde ich generell über das Burgenland 2025 schon der schwierigste Jahrgang über alle Rebsorten. Das ist der einzige Vorteil in dem Moment für mich war, dass es auch ein kleiner Jahrgang von der Menge her war. Und dadurch ist das Ganze ein bisschen leichter zu verkaufen gewesen. Ich meine, es war am Ende des Tages dann trotzdem gut und gerade zu dem Zeitpunkt mit vielen Kollegen immer wieder gesprochen und verkostet, weil natürlich eine gewisse Unsicherheit da ist, ob man das überhaupt zeigen oder bringen kann. Aber es war dann schon auf einem Niveau, so dass man es erfüllen kann und herzeigen kann.
Wann hast du dann fix übernommen?
In 2006 haben wir dann die Ernte gemeinsam gemacht. 2007 im März ist der Vater verstorben. Die Mama hat gesagt, sie würde gerne das Weingut, zumindest die Investitionen noch zurückzahlen, allerdings mit Traubenverkäufe. Also sie hätte mit Weinbau wahrscheinlich aufgehört. Und noch, ich bin der einzige Sohn oder das einzige Kind. Und sie hat mich dann gefragt, ob ich das gerne weitermachen würde. Ich habe gesagt, ja, aber anders. Und sie hat gesagt, egal in welche Richtung es geht, sie steht hinter mir, ich kann machen, was ich will, weil sie würde sowieso aufhören. Muss mir halt nur bewusst sein, dass die Mitarbeiter am Ende des Monats auch ihr Geld gern halten, also erhalten sollen und zumindest so wirtschaften sollten wir. Und mit 25 damals, es war mir eigentlich, also es war keine wirtschaftliche Perspektive, wo ich jetzt gesagt habe, wenn das so viel kostet, braucht es den Preis, sondern ich versucht Wein zu machen, wie ich es für richtig gehalten habe.
Ja, also überlegt man gar nicht aufs Finanzielle eigentlich, oder schon?
Nein, weil es rennt eh, also das ist ja halt so also ein bisschen ein wenig jugendlicher Leichtsinn dann zum Glück dabei gewesen.
Ja.
Gleichzeitig ist dann über den Sommer 2007 der Roland, da gestanden. Wir haben probiert und gesagt, du, wenn du irgendwie Hilfe brauchst oder so, bin jederzeit da. Und so hat sich dann auch gleich Jagini gegründet in den nächsten Wochen im Sommer da. Und das war jetzt nie bei der Weinbereitung irgendwo, das musst du so machen oder solltest du so machen. Aber es war so ein Gefühl der Sicherheit da, wo man gewusst hat, da kann man sich auf jemanden verlassen, wenn es schwierig wird im Verkauf, eben an die richtigen Leute kommen. Weil zu dem Zeitpunkt war halt doch noch stärkere Rotweine, viel Holz, Cabernet Merlot war noch immer Thema, mehr war Süße, Opulenz. Und dann kommen wir auf einmal mit St. Laurent und Blaufränkisch mit wenig Holz, sehr straight. Die Händler, wir haben 90% in Österreich zu dem damaligen Zeitpunkt gehabt. Kaum Kontakte zum in den Export oder sonst was. Und das war dann ab 2008 schon sehr schwierig mit unseren damaligen österreichischen Partnern.
Okay, und wie habt ihr euch kennengelernt eigentlich, Roland und du?
Er war einfach da. Er war im Juni, Juli war er da und hat gesagt,
hallo.
Ja, da ist ein Bub mit Talent.
Nein, wir haben uns natürlich gekannt, aber das war jetzt nicht ein großer Kontakt. Also es hat sich eher auf Messen und so weiter beschränkt. Beziehungsweise die Weine kannte ich natürlich. Und wir waren da auf einer ähnlichen Wellenlänge, würde ich sagen. Und dadurch jetzt ist es einfach immer weiterentwickelt.
Aber ist das so unter, habe ich jetzt schon öfter gehört, dass schon so unter Winzern, die aus der gleichen Region kommen, gibt es schon oft so eine gegenseitige Unterstützung einfach. Oder kommt mir zumindest so vor, dass es schon irgendwie so als so normal gilt oder ist es jetzt eher so eine Ausnahme? Was meint ihr da so?
Also die Art der Kooperation oder Zusammenarbeit würde ich eher als einzigartig beschreiben. Weil ohne, dass wir irgendwas geregelt oder ausgemacht haben, es ist so, der eine ist mittlerweile der eine für den anderen auch hier und das funktioniert tadellos. Es gibt sicher unter anderen Kollegen auch solche Kooperationen, logisch. Aber es macht es halt einfacher, wenn man dieselbe Richtung hat oder dieselbe Idee und
Vision.
Und es geht um selbe Rebsorte, es geht um das Gebiet, wir wollen das Gebiet heben. Und da sind wir uns natürlich schon sehr oft einer Meinung. Und das macht es natürlich leichter.
Gedankengang, ne?
Um welche Rebsorte geht es denn, Willi?
Wir reden doch gleich weiter. Wir müssen mal jetzt trinken, bitte. Wir haben einen Schaumwein im Glasl.
Werbung! Aber stopp! Heute mal Werbung in eigener Sache.
So schaut's aus. Ihr kennt uns ja ziemlich gut, aber wir wollen noch viel besser wissen, wer ihr eigentlich seid.
T&A wants to get to know you. Wir wollen wissen, wer uns hört, dass wir noch geileren Scheiß für euch machen können. Klingt das gut? Ich finde schon.
Ich finde es auch. Also wenn ich besser wissen würde, wer mir was Richtiges zum Trinken hinstellt, dann fände ich das richtig geil.
Ich würde sagen, klassische Win-Win-Situation. Deshalb geht mal direkt in die Shownotes, klickt da auf den Link. 5 Minuten von euch und wir können euch in den nächsten 100 Folgen was zurückgeben.
So schaut's aus. Also Link in den Shownotes anklicken und 5 Minuten die Umfrage ausfüllen.
Ich würde sagen, Deal. Dankeschön.
Wie wir wissen, trinkst du sehr gern Schaumwein, vor allem Champagner.
Da waren wir natürlich vorbereitet.
Wir haben damals geredet, was war, Dings war das, oder? Nicht Cédric Bouchard, sondern, La Closerie haben wir getrunken. Ja. Ist der, einer deiner Favoriten, glaube ich, gell?
Das war so eine Flasche Wein, mit dem wir quasi auch auf den ersten Yagini angestoßen haben, nach der ersten Ernte. Und von dort weg hat mich der Champagner immer wieder begleitet.
Okay. Winzerschampagner, wir haben halt wieder ein Hausröderer. Heute in der Philipp Stark Ausstattung.
Ja, Iron Man oder was?
Schon, ja, 2005, extra brüt, ist Pinot Noir, Pinot Meunier und Chardonnay.
Also und, ohne Dosage.
Was?
Ohne Dosage.
Ja, genau. Also mit Mini, ja. Und das Lustige ist, mir hat das früher immer so gut geschmeckt, weil es war, als dieser ganze, also Boom oder was, aufkam. Mit viel Winterchampagner, extra brüt und so ein bisschen eine intellektuellere und individuellere Linie.
Du meinst, warum intellektueller?
Ja, weil, also extra brüt, danach hat die Welt vor 15 Jahren jetzt nicht unbedingt geschrien. Ne? Das ist dann so ein bisschen gekommen. Also es war schon super, wenn es ein bisschen eine Dosage gehabt hat, so 8, 9, 10 Gramm. Und weil es ist ja ein bisschen, wie soll ich sagen, immer so eine masochistische Einstellung, weil charmanter ist natürlich das mit Zucker.
Dem ist ja kalt, let's
aber go. Ich trinke halt gern sehr trocken, ne? Der Hannes auch, so wie ich ihn kenne, und dann macht sowas schon, also uns halt mehr Spaß, aber das ist nicht für jeden, deswegen habe ich da immer gesagt, das ist der Röderer für Intellektuelle. Und mir schmeckt das auch wieder sehr gut. Ich meine, 15 war ein bisschen ein wärmerer Jahrgang, das ist auch ein bisschen, finde ich, offener schon, aber dann super Zug.
Werbung. Curly. Champagner. Das Röderer Wörterbuch. Part 6. Brüt Natur Vintage. Weiter geht's mit einem echten Highlight von Röderer, dem Brüt Natur Vintage. Brüt Natur bedeutet, dass der Wein keine Dosage bekommen hat, also kein süßes Weinchen dazugeschüttet wurde. Schade. Das bedeutet, der Champagner ist trocken. Also richtig trocken. Zischt richtig rein. Die Idee zu dem Champagner geht auf eine Begegnung von Kellermeister Jean-Baptiste Le Caillon und Röderer-Boss Frédéric Rousseau mit dem weltberühmten Designer Philip Stark zurück. Der hat das Etikett designt. Sehr schick. Es steht jedoch noch mehr dahinter. Die Idee eines biodynamisch angebauten und produzierten Champagners, der gut für alle ist. Die Natur, die Menschen, die ihn machen und alle, die ihn trinken. Win, win, win. Prost!
Ja, ist lecker, aber ich finde natürlich die Dosage schon nicht verkehrt.
Ja, aber machst du es einmal ein bisschen Speck auf die Hüften. Aber ich finde, das geht schon, ne?
Ja, voll fresh auf jeden Fall.
Coole Geschichte.
Und geiles Etikett.
Was ich nicht genau weiß, warum das zustande gekommen ist. Das können vielleicht die Leute bei uns in den wunderbaren Kommentaren auf Instagram schreiben, wenn sie einer besser auskennt als wir.
Mit dem Etikett oder was?
Ja. Sonderausstattung, ich weiß nicht, was das...
Philip Stark. Ich dachte, das hat was mit Iron Man zu tun, aber es ist ja
Tony Stark. Tony Stark, ja, leider.
Herr letzter Bruder. Ja, aber auf jeden Fall mal wieder eine stabile Röderer-Flasche hier am Start.
Pfeift. Erst, und dann war die Blaufränkisch. Also, es war eigentlich, wo haben wir das erste Mal die Leute geschrien? War es Blaufränkisch oder war es St. Laurent?
Bei mir war es St. Laurent, eindeutig. Schau, obwohl die Fläche war überwiegend blaufränkisch, auch bei den Eltern schon. Nur es hat sich im Sortiment nie wieder gespiegelt, weil halt an der Spitze und auch darunter verschiedene Cuvées zwar immer Blaufränkisch involviert, aber es war halt mit Cabernet und Merlot kubitiert.
Ja.
Und dann war eigentlich das, durch das, dass er davor schon 7 Jahre dann oder 8 Jahre St. Laurent gemacht hat, also das ist mit dem Namen Sagersdorf aus St. Laurent dann, es muss ja zugeben, war einfacher, weil es gibt dann in der Breite auch nicht so viel Spitzen St. Laurent. Wäre mit Blaufränkisch vielleicht schwieriger gewesen. Aber ich habe gewusst, erstens komme aus also Vater war aus Sagersdorf, Blaufränkischdorf. Und das ist unsere Rebfläche und das wird die Zukunftsrebsorte sein. Also damals gedacht. Jetzt wissen wir es ja schon. Und ich habe dann auch mit Weißwein und Cabernet gerodet, Merlot vertauscht. Weißweine sofort die Produktion einmal beendet, also auch da die Weingärten vertauscht oder die Trauben verkauft, weil ich mich einfach nur komplett auf Blaufränkisch und St. Laurent fokussieren wollte. Und das war einfach eh zum damaligen Zeitpunkt genug Arbeit für mich.
Wie groß war denn der Betrieb damals?
Also wie ich übernommen habe, war er ein bisschen über 11 Hektar und das haben wir dann jetzt im Nachhinein, sage ich mal, gesund geschrumpft auf 8 Hektar. Also Aha. Die ganzen Cabernet Merlot-Dinger wirklich mal weg. Und haben dann von dort einmal mit der Rebfläche weitergearbeitet und wie ich dann gesehen habe, es wird funktionieren oder es macht auch Spaß und wir bleiben auch dabei, haben wir begonnen, Weingärten wieder zu tauschen, kaufen, dazu beachten. Mit 2015 ist dann Weißwein, also es gab immer so kleine Experimente mit 200-300 Liter gemischter Satz und grünem Veltliner, bis wir dann 2015 so zum ersten Mal die Idee gehabt haben, wo die Reise hingehen kann mit burgenländischen oder pannonischen Weißwein. Und haben uns mehr auf Plätze spezialisiert, als wir jetzt auf einzelne Rebsorten. Also wir haben stark aromatische Rebsorten ausgeschlossen, weil diese bei einem Wein jedes Jahr die Richtung vorgeben. Und deswegen haben wir das eher ausgeschlossen. Aber ob das jetzt Grüner Veltliner, Welschriesling, in der Zwischenzeit Furmint, Weißburgunder, auch Chardonnay zwischenzeitlich wieder, sind einfach Rebsorten, die Nordburgenland oder Gesamtburgenland eigentlich sehr gut gedeihen. Und wir wollten einfach das verwerten oder verwenden, was da ist und nicht immer was Neues anpflanzen. Und es war wirklich die Idee, permanent alte Weingärten zu erhalten. Das ist auch nach wie vor so. Wir pflanzen zwar sehr gerne was aus, aber die Grundidee ist eher, alte Reben zu erhalten.
Und das war von Anfang an schon so, weil ich meine, damals rund um die 2000er hat ja jeder noch andere Stile irgendwie präferiert. War es für dich ganz klar, dass du die Richtung gehen wirst?
Na, zum damaligen Zeitpunkt natürlich nicht, weil der Vater hat zwar immer gesagt, Wein sollte nie zu 100% im neuen Holz sein und das haben wir uns auch immer gehalten, aber trotzdem waren die Weine stärker extrahiert, als es jetzt sind. Der Anteil vom neuen Holz war größer, die Fässer waren kleiner. Vielleicht war das auch richtig Mitte der 90er, keine Ahnung. Also das kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen. Aber es ist aus einer Entwicklung heraus entstanden, dass wir sie so jetzt sind, wie wir aufgestellt sind.
Sehr cool. Womit fangen wir an? Jetzt Weiß?
Weiß oder Sprudel?
Ah, der Sekt, ne? Der Johannes Schellhorn hat den Sekt gerade gebracht. Der muss noch ein bisschen auf Eis sein. Der ist leider noch ganz cool. Ist der Schelli noch da? Ist da, okay, cool. Der kommt dann später noch ein bisschen dazu.
Na dann Welschriesling.
Welschriesling, jawohl, Welschriesling.
Haben wir schon lange nicht mehr gehabt, Welschriesling.
Welschriesling? Ja, schon gar nicht aus dem Burgenland. Ja. Machen wir die besten Welschriesling.
Ist das jetzt ein Insider, oder?
Was?
Ist ein Insider, oder?
Für die Steirer ist das ein Insider, ja. Du war bei euch dann irgendwie, also Roland war dann da und ihr wart dann auch immer so ein bisschen. Also als ich angefangen habe zu Wein trinken und mich dafür zu interessieren, dann waren wir immer bei so Verkostungen und dann ist mir immer so hin und her gegangen. Und dann war es immer ihr so auf einen Stand oder einer für beide oder man hat das immer gesehen. Und ihr wart immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, ihr habt immer so eine Aura gehabt, das war die coole Gang. So wie das Imperium, so ein bisschen. Also so, und da hat man nicht genau gewusst, was machen die jetzt anders? Weil die Weine haben immer schon anders geschmeckt. Und ihr wart auch immer so ein bisschen anders drauf. Also ich habe schon einen eigenen Vibe gehabt und habe es dann immer noch. Und das ist natürlich, glaube ich, nicht für jeden halt super verdaulich oder auch nicht für jeden super beliebt oder erschwinglich. Aber wenn man sich dann darauf einlässt, ist das schon irgendwie was Besonderes, was ihr da gemacht habt, auch vom Weinstil. Weil ihr habt euch ja auch, glaube ich, gemeinsam extrem weiterentwickelt. Das war ja nicht einer, sondern das war ja...
Ja, natürlich. Man pusht sich ja und wir verkosten ja relativ viel quer durch die Bank. Speziell dann kann man halt dann auf alte Blaufränkisch Druck greifen. Und das ist in den meisten Blindverkostungen so, dass der Blaufränkisch um nichts nachsteht im Vergleich zu internationalen Größen.
Zu was für Rebsorten dann?
Ja, zu dem, meistens zu dem, was wir selber gern trinken.
Ja, aber ich meine, also, so, wenn ihr jetzt so Verkostung macht, oder meinst, mit was könnte man jetzt Blaufränkisch, sag ich mal, verwechseln? Oder in was für einer anderen Rebsortenreihe könnte Blaufränkisch so der Winner sein, so unerwartet mäßig? Also,
der Blaufränkisch ist er, glaube ich, immer.
Ja, ich weiß.
Das kommt immer ganz drauf, stark darauf an, wo er wächst, also auf welchem Boden.
Okay.
Aber für uns ist es gerade in einer Blindverkostung so, wenn das mit dem ersten Schluck vielleicht Cabernet Franc-Würze hat oder Herbalität von Cabernet Franc und 3 Minuten später reinriechen, ist es fein wie ein Burgunder. Und dann ist man auch erstmal der Gerbstoff ähnlich an Nebbiolo, also von der Konzentration, aber feiner. Dann weißt du, wenn du 3-mal reinriechen oder 3-mal kosten, 3-mal was anderes hast, dass am Ende des Tages der Blaufränkisch ist. Genau.
Best of all worlds sozusagen.
Nein, der Blaufränkisch ist Blaufränkisch. Und es hat mir am Anfang sehr stark geholfen, international das halt in einen gewissen Zusammenhang zu stellen.
Ja.
Weil eben genau die Fragen auftauchen, wie kann man es vergleichen? Und es ist dann mittlerweile, vergleichen wir es ja nicht mehr, sondern sagen, es ist Blaufränkisch Burgenland. Und dann ist, oh, ist das Pinot Noir? Nein, ist es nicht. Also soll es ja nicht sein. Es hat viel mehr Würze, es hat viel mehr Feuer. Also panonisches Feuer, würde ich jetzt einmal sagen. Es ist ganz andere Reife. Blaufränkisch ist Blaufränkisch. Und so soll es auch sein.
Und das wollen wir machen. Aber das ist jetzt so ein Wörschüssling. Außer Ried Saurüssel. Das ist neu, oder?
Saurüssel?
Ich kenne Saurüssel nur aus, ich glaube, in Poisdorf gibt es das. Im Weinviertel. Und deswegen 2022, seit wann gibt es einen Wein?
Erster Jahrgang, seit 2022.
Oder? Okay.
Also da geht es eher um, gar nicht so um die Rebsorte, sondern um die Lage, weil das ist eine kleine Subride oder Sublage in St. Margarethen, die vor 2017, 2016 da herum irgendwie zum ersten Mal so richtig am Radar gekriegt habe. Und die war total verwildert, verwachsen. Und ich habe gesagt, ganz kurze Reihen, 90 Meter lang, aber halt 2 Hektar groß. Und ich habe gesagt, wenn wir da arbeiten, macht es eigentlich nur Sinn, wenn wir das als Monopol bewirtschaften können. Und haben dann begonnen, halt mit den Nachbarn zu tauschen, zu kaufen, in mühevoller Kleinarbeit, weil es sind so 700-800 Quadratmeter Parzellen. Haben das alles zusammenbekommen, haben den Großteil gerodet und in der Mitte von dieser Fläche stand oder steht der ein bisschen über 50-jährige Welschriesling. Und das war dann so eine Herzens- oder Bauchentscheidung eigentlich, wo ich gesagt habe, okay, der steht seit 50 Jahren da und wir haben eh das andere gerodet und mittlerweile mit Blaufränkisch bepflanzt, aber der soll stehen bleiben, möchte man nicht umveredeln, sondern der Vorbesitzer, der den Großteil der Riede dort schon gehabt hat, oder den größeren Teil, der hat den gehegt und gepflegt und dann habe ich gesagt, wenn wir den Weingarten bekommen, der bleibt stehen und so ist es jetzt auch.
Aber mal kurz so über Rebsorten-History, wie lange gibt es, also ist Blaufränkisch so immer schon da gewesen, so, seit man es zurückverfolgen kann, oder gibt es da irgendwie so eine Geschichte dahinter? Ist das irgendwie irgendwann aufgeploppt oder war das, ist das so die Urrebsorte Österreichs?
Naja, sie ist die rote Urrebsorte, wenn man so will, aber des pannonischen Raums und nicht Österreich, weil Österreich im Burgenland vor 100 Jahren oder 102 Jahren war es da nicht dabei. Da gab es eine kleine Blaufränkisch-Insel, den Spitzerberg, wo tatsächlich Blaufränkisch angebaut wurde.
Im damaligen Österreich schon.
Genau.
Ja.
Und der Rest war immer auf der ungarischen Seite. Als Kekfrankos ist die ungarische Nationalrebsorte und dadurch auch so ins Burgenland gekommen oder nach Österreich gekommen mit einer wichtigen Rebfläche. Und die hat zum Glück viele Moden oder sonstige Dinge überlebt. Also sei es jahrelang im Cuvée-Partner, es hat natürlich einzelne Betriebe gegeben in den 80er, 90er Jahren, die sich damit reinsortig beschäftigt haben. Aber an der Spitze des Sortiments war meistens irgendein internationaler Blend.
Aber das hier im Glas finde ich ziemlich neu.
Das, wir haben jetzt seit 2018 eben den Weingarten bewirtschaftet. 19 war ein Totalausfall. 20.
Wegen was?
Bis der Weingarten auf unsere Bewirtschaftung reagiert. Okay. Das ist meistens so, dass wir dann in den ersten Jahren kämpfen, noch dazu eine neue Lage. Das heißt, nicht wirklich eine Idee vom Pflanzenschutz oder vom, auf was wir aufpassen müssen.
Und was passiert dann? Dann macht man gar nichts mit dem Traum? Oder?
Ja, nein, in dem Jahr konnten wir nichts machen. Okay. Also das haben wir hängen lassen.
Okay, die ernte man dann überhaupt gar nicht. Da weiß man schon vorher, das macht keinen Sinn.
Wenn du siehst, dass sie krank sind und die Selektion ist nicht mehr möglich, dann ist es, glaube ich, einfacher, wenn man es bleiben lässt. Aber das war in dem Jahr, haben wir gesagt, wenn es was wird, ist es okay und wenn nicht, dann ist es einfach ein Lehrjahr. Außerdem war der Weingarten ja, also ein alter Weingarten, das heißt Bodenaufbau und bei Null begonnen. Und dann war es 2021 nicht durchgegoren, bis der ganze, also mittlerweile ist der Weingarten wieder stabil, es schaut in einem ganz anderen Zustand. Du siehst jetzt einfach, die Vitalität des Weinbergs ist ganz andere wie vor ein paar Jahren. Und so ist es halt zum Glück passiert, dass es 22 Jahre durchgegoren ist.
Das ist fast burgundisch so ein bisschen. Ja? Also hat schon so einen leichten Hefetouch, wenig Frucht, finde ich.
Ihr Bellschilling immer ein bisschen...
Hat jetzt keine Reduktion. Oder? Nein, also. Gott sei Dank.
Ausgeschlossen oder für mich selber unterbewertet, weil es für mich immer die rustikalere Rebsorte war. Bis 2018, wo wir einen alten Weingarten dazu bekommen haben. Mhm. Und wir haben schon schmeckt, haben wir gesagt, sollte das jetzt nichts werden und wir das für aus den Dörfern nicht verwenden können, dann wird das unser Spritzerwein für den Sommer. Und das war gerade 18, super straight, Säure, trotzdem leicht im Alkohol. Und Gerbstoff war super. Und von dort weg haben wir uns ein bisschen mit der Rebsorte begonnen zu beschäftigen. Allerdings ohne, dass wir das jetzt großartig ausweiten wollen. Aber es gibt halt nach wie vor viele gute alte Blaufränkische Weingärten. Ah, Welschelinge.
Wie viel machst du Weiß?
Das ist zwischenzeitlich bei knapp einem Drittel. Also von weit unter 5% auf ein Drittel.
Steigend.
Jein.
Hast du jetzt die Kampfansage gemacht, dass wir mit deinem Jahrgang die Niederösterreicher putzen werden, die Burgenländer mit dem Weißwein?
Wieso erst jetzt? Nein. Wir haben heuer eine geniale Ernte eingefahren und da wird man schon mal ein bisschen emotionaler. Deswegen.
Aber warum mehr Weißwein? Einfach, weil es sich ergeben hat oder weil die Nachfrage groß ist?
Nein, also deswegen, weil die Dörfer, wo wir hauptsächlich arbeiten, rund um den See, also St. Margarethen, Mörbisch, Rust, Schützen am Gebirge, Ostlieb, das sind alles klassische Weißweindörfer immer gewesen, weil der Süßwein eine riesige Rolle gespielt hat. Das heißt, man findet in den besten Lagen nach wie vor alte Reben, meistens weiß. Also rot ist dann eher selten und wenn nicht, dann haben wir es in der Zwischenzeit eh schon, zumindest in St. Margarethen. Und dann haben sie gesagt, wir müssen jetzt eine großartige irgendwie was Neues erfinden oder neu auspflanzen, sondern wir versuchen mal das zu nehmen, was da ist, was seit 20 bis 50 Jahren da verwurzelt ist. Und wir probieren es einfach. Und dann, wir machen einen pannonischen Weißwein. Das heißt dann, der Wein hast du nur aus den Dörfern Weiß, ohne Bezeichnung, ohne Rebsortenbezeichnung. Es geht mehr um eine Herkunft als wieder um einen Rebsortenwein. Und weil es einfach Spaß gemacht hat und wir nach wie vor so richtig schöne Filetstücke finden. Deswegen sind wir gewachsen eigentlich. Wir haben ja null Nachfrage gehabt nach Weißwein. Das war einfach die Idee und gesagt, wir machen es jetzt einmal.
Aber da brauchst du natürlich immer die Sprachrohre, so wie passende Händler und passende Gastronomen, die das dann halt auch zeigen. Ne? Weil sonst
fragt ja, wie gesagt, keiner dran. Also wir machen reinsortige Grüne Veltliner. Das ist natürlich um viel schwerer, weil jeder ein Bild von Grüne Veltliner hat. Mhm. Und der burgenländische Veltliner ist ja der andere. Und das meine ich jetzt nicht wertend, sondern das ist einfach Fakt. Weil Klimaeinfluss ist anderer, Böden sind anders. Ja. Und dadurch ergibt sich automatisch andere Weine.
Dann einigen wir uns nicht auf besser oder schlechter, sondern einfach auf anders.
Ja, ist okay.
Jetzt bringen wir wieder ein bisschen Bubbles ins Spiel. Die. Achso, okay. Denn der Shelly vorbeibracht hat, der gerade wild rumgearbeitet hat und quasi der letzte Notfallplan ist. Danke, Shelly.
Alter, hä? Das habe ich noch nie
gesehen. Und zwar, wie war denn das? Hast du deinen Champagner vergessen, den du mitnehmen wolltest?
Nein, ich wollte diese Flasche mitnehmen. Ja. Ich habe es nur vergessen zum Schicken.
Ah.
Und dann habe ich gehofft, dass ihr das irgendwie verfügbar machen könnt.
Ja, super. Steirischer Schaumwein.
Krass, wusste ich gar nicht. Das
was, das Thement auch einen Schaumwein macht?
Ja.
Wie hast du gesagt? Der Glosserie?
Also, das ist mein neuer, ja. Weil das geht ja preislich viel besser aus und ist qualitativ genial.
Ja, warte, nächstes Jahr fährt Armin auf mit den Preisen. Pass auf.
Nice, nice.
Hast du das Brade? Oder? Also aus der Steiermark, Blanc de Blanc, traditionelle Flaschengärung, Brütnatur, große Reserve, Ehrenhausen. Was steht da noch alles an? Gefüllt im Jänner 19, Jahrgang 14, 50 Monate Fassreifung, 30 Monate Krass. Flaschenreifung, degorgiert im April 22.
Aber ist das lang? 50 Monate? Ja, oder?
Ja. Also es gibt längeres, aber es ist ziemlich lang. Ja.
Schon über dem Durchschnitt, sag ich mal, oder?
Ja. Was ist da drin, rebsortentechnisch?
Chardonnay und Weißburgunder, glaube ich. Überwiegend Chardonnay oder Morillon.
Hervorragend. Was sagt der Schellhorn? Stimmt? Schellhorn sagt, stimmt. Er kennt sich aus. Mal bitte. War das der erste Jahrgang, glaube ich, der 14er, gell?
Ja. Ich weiß auch nicht, ob es einen Nachfolgejahrgang gibt. Oder ob das dem Jahrgang geschuldet war. Ich habe das mal probiert und war eigentlich...
Das ist cool.
Es hat mir geschmeckt, begeistert war ich noch nicht. Begeistert war ich erst bei der zweiten Flasche ans Haus. In Ruhe. Und für mich ist das so dermaßen straight und saftig und reif und gleichzeitig frisch. Also 14 wahrscheinlich ein Jahrgang, der sich für sowas noch besser angeboten hat, möglicherweise.
Luft braucht es immer viel.
Aus
aber generell ist ja nicht so, dass Burgenländer viel Steirer trinken, oder schon? Und der Zusammenhalt gut? Bei euch schon wahrscheinlich.
Also, ich glaube, man schätzt immer Kollegen oder Winzer, die was Gutes machen. Prinzipiell. Und ob das in Niederösterreich, in der Steiermark, in Ungarn oder in Deutschland oder sonst wo ist, ist egal.
Aber ihr habt in Österreich schon so ein bisschen so ein territoriales Ding, irgendwie habe ich das Gefühl. Trinkt ihr auch steirer Sachen, trinkt ihr auch Burgenländer Sachen und so? Macht ihr euch schon Gedanken drüber, oder?
Ja. Ich muss schon sagen, dass ich österreichischen Sekt, das war für mich nie ein Thema. Also, das habe ich immer wieder probiert, aber das hat mich nicht so begeistert und ich habe das auch die letzten 10 Jahre nicht wirklich am Radar gehabt. Das hat mich jetzt ein bisschen verändert.
Ja. Aber es gibt da sonst lässige Sachen. Leumann habe ich jetzt mal probiert, das ist super gut.
Aber die sagen, ich habe es lange nicht probiert. Wieder. Ja, die Klassiker.
Es gibt schon echt coole Sachen. Ne? Auch in Deutschland. Sekt. Und die Leute trinken auch wieder lieber Bubbles. Bei uns ist auch die Nachfrage riesig an Champagner und Schaumwein generell. Das ist schon echt gut. Kann man gut machen. Dann haben wir noch einen Weißen für dich.
Ja.
Furment, 13. Wie viel Furment gibt es? Wir haben jetzt schon echt oft einen Furment gehabt und keiner hat es mir nennen können. Ich sage immer 40 Hektar. Glaubt mir jeder, weiß aber keiner.
Generell oder weltweit?
Ich glaube mit Ende 2022, wo das immer wieder aktualisiert wird, waren es so 27, 25 Hektar.
Aber ich kann nicht weiternehmen, schau.
Es kann nicht sein, dass mittlerweile wieder was dazugekommen ist.
Ja.
Nimmt eine ziemlich gute Entwicklung, glaube ich, mit der Rebsorte im Burgenland.
Aber generell ist es so, dass man sich wieder besinnt auf traditionelle alte Rebsorten und Furment passt halt auch gut dahin, oder?
Also bei uns war es jetzt eher der Zugang, dass wir zwischen 2010 und 2000, also bis jetzt eigentlich, aber relativ viel Weine aus Ungarn probiert haben, also Schomlo, Balaton, Tokaj und zwangsläufig Furment. Und die Rebsorte ist einfach genial. Und das war genauso in vielen Blindverkostungen, wo du das mit Rieslinge, mit Chardonnays und so drinnen hast und davor mit heute einfach mit von guten Produzenten. Ja, und wir waren auf der Suche nach einem weißen Gegenstück zum Blaufränkisch. Und mit Welschriesling geht es sich nicht ganz aus am Ende des Tages, glaube ich. Aber mit dem Furmint ist dann eine Rebsorte, die einfach perfekt daherpasst, die für die Zukunft wahrscheinlich Klimawandel, heiße, trockene Sommer einfach viel besser handeln kann wie alles andere im Burgenland. Wir haben das 2022 gesehen. Das waren die saftigsten und reifsten und ungestresstesten Trauben. Die
ja, Wahnsinn, wie schön das greift ist. Es ist ultra frisch, hat so Quitten, extreme Quittenaromatik.
Und dann ist nach den ganzen Reisen und Verkostungen ziemlich schnell der Wunsch oder die Idee entstanden, Furmint selber zu machen. Und das ist eine relativ witzige Geschichte. Ich habe das 6 Monate gesucht und du kannst es eigentlich eh nur in Rust zum damaligen Zeitpunkt suchen. Dann haben wir gedacht, vielleicht verkauft man irgendwo wer 300 Kilo Furmint oder so, dass man mal, oder 500, dass man Fass voll bekommt. Das ist natürlich eine Schnapsidee, wenn es nichts gibt, dann wird noch gar keiner was verkaufen. Und da gab es dann so einen Rundläufer, Traubenbörse, Bio-Traubenbörse, Suche, Biete oder so. Und da kommt dieses Mail, bitte Biotrauben, Furmint, Blaufränkisch, St. Laurent, Welschriesling. Und im Hinterkopf habe ich schon gehabt, okay, wenn ich alles nehmen muss, damit ich den Furmint bekomme, passen alle Rebsorten. Ruft dort in der Sekunde an und sagt, ich würde mich für die Trauben interessieren. Er sagt, du, man lade das alles weg, nur der Furmint ist noch da. Passt eh eigentlich. Alles andere hätte ich eh nicht gebraucht. Geil. Und so kam es dann dazu, dass wir 2013 das erste Experiment mit Furmint machen konnten.
Cool, und das hast du jetzt noch immer?
Nein, das war eine schwierigere Kooperation dann über die Jahre. 14 war Oidium, 15 gab es dann den Wein wieder. 16 wollte der Fantasiepreise haben durch den Frost, obwohl die Arbeit im Weinberg dieselbe war wie davor und der Ertrag wäre der gleiche gewesen. Dann gab es wieder 17. Und ab 2020 gab es dann unsere ersten eigenen Trauben oder ersten eigenen Furmint von den eigenen jung neu gepflanzten Weingärten.
Also ist nichts unveredelt, sondern neu gepflanzt quasi.
Bis heuer war es neu gepflanzt. Heuer war natürlich jetzt die Zeit in meinem Alter davon rennt, um mit alten Reben Furmint anderen zu arbeiten. Dann haben wir einen kleinen Teil auf alte Reben umveredelt. Aber das wird, wenn es gut geht, nächstes Jahr erst die Ernte bringen.
Wir trinken das jetzt gerade aus den Zerstörergläsern, wie wir die liebevoll nennen, der Zalto Burgunder. Aber der Wein braucht das Glasl fast, finde ich. Der geht extrem
auf. Zerstörergläser, wieso?
Ja, weil die Gläser Weine auch super zerstören können.
Also, weil sie halt so, ja, die so offen präsentieren, so groß präsentieren halt. Zerstörergläser.
Echt cool, gell? Länge und so.
Ja, und das habe ich heuer im Sommer ein paar Mal probiert und bin nach wie vor überrascht. Das ist ein klassischer Legerwein, den du in einer Verkostung einbauen kannst, wenn es blind ist. Und es ist trotzdem 10-jähriger Weißwein und das steht einfach da. Ist frisch, straight nach wie vor. Kommt nicht von einer super, super perfekten Lage. Die Lage ist okay gewesen. Aber jetzt mittlerweile haben wir natürlich die Weingärten auf viel spektakuläreren Plätzen stehen.
Ist es oft schwierig in so einem kleinen partiellen Gebiet wie in St. Margareten oder Eisenstadt, wenn man so die Duo-Nummer durchzieht, so Roland und du, so einen ganz eigenen Stil fort? Eckt man dann immer an bei den anderen oder ist das wurscht?
Ich glaube nicht, dass wir einen Stil machen. Ich glaube, dass das der Stil vorgegeben ist und wir versuchen den in die Flasche zu bringen. Unverfälscht. Trotzdem natürlich in unserer Interpretation. Aber im Endeffekt geht es, du wirst in den Weinen nie Holz merken, obwohl alles immer im Holz reift. Und das ist die schon eine große Challenge einmal. Wir brauchen den Sauerstoffaustausch während der Reifung. Aber es darf halt nicht nach Holz schmecken, weil die Arbeit im Weinberg ist viel zu hart und viel zu schwer und viel zu fordernd. 9 Monate, 10 Monate lang, dass ich dann den Wein in ein Holzfass lege und dass er noch Toasting und auch wenn es nur leichtes Toasting ist, schmeckt. Ich will genau die Feinheiten und die Einzellagen Charaktere ausarbeiten. Das ist die Idee dahinter, das macht spannend.
Mhm. Bis 11, glaube ich, hast du nicht entschleimt bis zur Füllung, stimmt das? Ich kann mich noch erinnern, ich habe angefangen mit Schuster 2008. Mhm. Und da waren ja früher noch immer die Etiketten, die so ein bisschen an Rayas erinnert haben, finde ich. Mhm. Mit so ein bisschen den Schriftzug und dann diese Halsschleife und so. Hat mir unglaublich gut gefallen, war immer so ein bisschen wow, geil, Burgunderflaschen. War damals noch nicht so in. Und dann war das immer so, das hat eine extreme Reduktion gehabt, hat fast ein bisschen so nach, im positivsten Sinn, so ein bisschen nach Hühnerstall gerochen oft. Aber am Gaumen war das immer jung, frisch, unglaublich vital. Und dann hast du gesagt, du hast dann von 11 auf 12, glaube ich, umgestellt, dass die Weine einmal anziehst und auf einmal waren die viel fruchtiger, viel frischer, also noch frischer quasi.
Das war von Beginn weg, also jetzt im Nachhinein gesehen, ein Fehler, weil die Idee war, alle Weine gleich zu machen, um den oder gleich zu behandeln im Keller, um den Ausdruck der jeweiligen Lagen, des Platzes.
So unverfälscht wie möglich in die Flasche.
Genau. Und dass da zwischen alten Reben und jungen Reben kein Unterschied ist. Nur das eine ist eine Rebsorte St. Laurent, das andere ist ein Blaufränkisch, das eine liegt im kleinen Fass, das andere im großen Fass und wir sind immer auf der vollen Hefe nach der Pressung gelegen, ewig lang. Und das steckt halt, der Blaufränkisch kann er besser wegstecken als wie zum Beispiel St. Laurent. Und bis diese Resultate wirklich tragend werden, dauerte das immer. Das war 2008er Jahrgang, dann kommt 2010, 2011 dann der Markt, 2012 und dann haben wir gemerkt, irgendwie, das ist eine Reduktion, die tut jetzt dem Wein nicht unbedingt weh. Gleichzeitig nimmt er natürlich Klarheit und Präzision und das wollten wir eigentlich immer haben. Und dann haben wir mit dem Jahr 13, zumindest ist ein Klaurenz einmal so nach dem Säureabbau, einmal so ein bisschen mit Sauerstoff gelüftet, vom ärgsten Geleger weg und dann nur mehr auf der Feinhefe ausreifen lassen. Und das war einmal so der erste große und wichtige Schritt dann auch in Richtung Klarheit und Brillanz.
Also denkst du mir zum Trinken, gell? Machen wir rot oder noch einen weißen?
You choose. Bevor es gleich...
Vorher hast du angesprochen, wie wir so kurz geredet haben, wie der Roland auf einmal da war, über Yagini.
Ja.
Kannst du das kurz erklären? Ich kenne mich bis heute nicht aus. Wirklich.
Nochmal, was?
Yagini? Wir haben gerade 11 Yagini gekauft, in größeren Mengen. Hervorragender Wein, muss ich sagen. Super gereifter Blaufränkisch, wie er, glaube ich, in unserem Geschmack. Shelley, korrigiere mich. Nein, nickt. Gut. Schmecken soll. Und er macht ja teilweise Gemeinschaftsprojekte. Natürlich dann auch jeder sein eigenes Ding. Wie läuft das?
Yagini war eigentlich so der... Nachdem wir die Verkostung im Sommer 2007 damals gemacht haben, wir waren ja ursprünglich aus Zagersdorf, also bis 97 war das gesamte Weingut und der Lebensmittelpunkt in Zagersdorf, der ist dann erst nach St. Margrethen verlegt worden. Also 97 und 2007. Und das Zagersdorf ist immer kleiner geworden. Das war ein Weinbaudorf mit 100 Hektar in der Glanzzeit und davon waren 90 Hektar Blaufränkisch. Und sonst war halt irgendwas ein bisschen gemischtes. Hat ein sehr eigenes Terroir, ganz schwere Lehmböden mit hohem Tongehalt und Lehm und Sand im Untergrund. Das heißt, es kann sehr fordernde Weine bringen und gleichzeitig wird es aber am Ende des Gaumens trotzdem immer brillant und fein. Und ich wollte das nach der Schule gleich irgendwie retten und der Vater hat gesagt, komm heim, Arbeit und dann machen wir, wenn du sagst, wir versuchen dort größer zu werden, dann machen wir das auch. Hat sich halt aus den genannten Gründen schon zerschlagen. Und so 7 bin ich mit Roland dort gewesen, der das eh gekannt hat. Und ich habe gesagt, es wird immer kleiner und so. Und er hat gesagt, das musst du alles retten, das musst du alles pachten. Und ich so, ich weiß, aber ich muss meinen Betrieb einmal auf Schiene bringen. Das ist meine erste Ernte. Ich kann mir jetzt da auch nicht. Und er hat gesagt, dann machen wir das gemeinsam. Und ich habe gesagt, okay, dann machen wir das gemeinsam. So. Und dann war das nicht Funkstille, aber dann ist es über das, wenn man nicht gewusst wie. Und ein paar Wochen später haben wir dann Trauben angeboten bekommen zu kaufen, 2007. Und ich hätte es zu dem Zeitpunkt nicht gebraucht, habe in Roland angerufen und gesagt, du, das könnten wir irgendwie machen. Ja, machen wir. Anschauen fahren, alle Reben ausdünnen, haben wir gesagt, das ist unser erster Versuch. Und so hat es dann begonnen. Yagini ist ein kroatischer Hausname von unserem Weingut damals gewesen. Also wir sagen alle Yagini dazu, aber eigentlich heißt er Yagini, also die Betonung auf dem A, weil es eben kroatisch ist.
Moritz und nicht Moritz.
Und ja, so war das dann eigentlich im Keller. Während der Ernte haben wir die nächsten 2 Hektar angeboten bekommen zu pachten, der einfach aufhören wollte. Und so war dann Jagini geboren. Das ist Zagersdorfer Blaufränkisch. Und das ist da gibt es einen Wein. Und ab dem Jahrgang 2012 haben wir uns dann dazu entschlossen, das erst sehr, sehr spät ihm auf den Markt zu bringen. Also aktueller Jahrgang ist jetzt im September rausgekommen, ist 2017.
Ah, krass, okay. Einfach, weil ihr so lange das lagern wollt, um die gewünschte Qualität zu erreichen.
Die Kombination von der Rebsorte Blaufränkisch mit diesen schweren Böden braucht einfach das extra Zeit. Und das haben wir am Anfang vielleicht ein bisschen unterschätzt da. Und wie wir gewusst haben, okay, so geht's, haben wir gesagt, wir füllen das, ist meistens so 3 bis 5 Jahre im Fass, ja. Und dann halt noch die restliche Zeit in der Flasche.
Das muss man sich ja auch leisten können, so ein bisschen. Nicht?
Ja, aber das ist der Vorteil, wenn du, es ist, jeder hat sein eigenes Weingut und Jagini ist das Gemeinsame. Das heißt, jeder kann ein bisschen was lagern, jeder kann ein bisschen was dazu beisteuern. Ja, also da ist ja natürlich eine Idee dahinter und eine Leidenschaft dahinter einfach.
Okay, Willi, du hast hier jetzt gerade so eine mystische Flasche geöffnet.
Ja, also von der einen Kooperation kommen wir zur nächsten.
Da steht Prüfnummer drauf.
Quasi zum Highlight der heutigen Folge.
Ja.
Und ich bringe das jetzt, weil der Shady da schon auch mit den Hufen scharrt. Wir haben in irgendeiner Folge einmal am Blaufränkisch kreditiert. Ne?
Tatsächlich, da war ich auch dabei.
Ja, stimmt, in der Shady-Folge. Ja.
In der Shelly-Folge Nummer 2.
Ja, Entschuldigung, ich habe schon eine Folge hinter mir. Und heute präsentieren wir quasi das Ergebnis, nachdem das der Hannes perfekt so gemacht hat, wie wir gesagt haben, dass er es machen soll.
WBF steht da drauf, was ist das dann?
Ja, das kommt gleich. Weißt du, weil bei uns ist es so, beim Shelly und bei mir, wir können zwar nicht Wein machen, weißt du, das ist wie bei so Köchen, die kochen können. Wir können beide, also Shady kann besser kochen wie ich, aber das wie beim Wein machen. Du weißt nicht, wie du das hinkriegst, aber du weißt, wie es am Ende schmecken muss.
Ist ja schon mal die halbe Miete.
Und ja, und es gibt jetzt tatsächlich noch 47 Curlys, Cubbies. Und ich glaube, die Welt hat darauf gewartet. Es gibt endlich Willis Blaufränkisch.
Willis Blaufränkisch! Oha! Ja.
Und das mit einem, der nicht aus dem Südburgenland kommt.
Das ist eine
Sensation. Arg eigentlich, oder? Das ist wirklich ziemlich arg. Ne?
Das musst du ausmachen.
Du hast Einreiseverbot im Südburgenland.
Den habe ich jetzt
nein, das ist, weiß ich nicht. Ich war immer Fan von deinen Weinen. Ich war immer Fan von deiner leisen, zurückhaltenden Art. Was ich finde, was man auch an den Weinen wieder schmecken kann. Da reden wir dann gleich drüber, aber zuerst kannst du jetzt einmal erklären, wie du das kubitiert hast, was da drin ist, in deinem unglaublich geilen, hoffentlich Blaufränkisch. Ich habe noch nicht reingerochen, ich bin nervös. Wenn man der erst schmeckt, haben wir ein Problem.
Ja, möglich. Da weiß noch nichts passiert.
Okay, was haben wir, was?
Da ist Blaufränkisch, Burgenland 22. Du hast mich damals gebeten, die Fassproben zu schicken für die Folge mit dem Herrn Dr. Schellhorn.
Jawohl. Und
du kannst ruhig auch was dazu sagen, Johannes, gell? Da kannst du ruhig.
Ja, sehr gut, so, keine Einwände.
Sehr gut. Ich habe das dann die Fassproben ja doppelt abgezogen, um das zu Hause dann nachzuvollziehen zu können, wo ihr hin wollt oder was ihr machen wollt. Ja, es ist so, wie ihr den Rohblend da zusammengestellt habt, jetzt da eigentlich kubitiert worden. Es gibt vielleicht 0,3% Abweichung. Aber ansonsten ist es überwiegend ein Lagenmix. Also ich glaube, gute 40% Blaufränkisch Burgenland, wie wir bezeichnen. Also von unseren sehr fruchtigen, vielleicht ein bisschen simpleren, also im positiven Sinn simpleren
Saufblaufränkisch halt.
Zum Beispiel, was 22... ein unglaubliches Jahr war, im Nachhinein gesehen, für Blaufränkisch. Und der Rest kommt dann aus eben ein Teil aus Zagersdorf, von dem schweren Lehmboden, wo man ein bisschen eine Struktur und schon ein fordernder Bursch. Und dann ist noch der dritte Teil von schiefrigen Böden aus der Riedlama dabei. Und der erste Teil ist überwiegend Sedimentsböden mit Kalk.
Das deppert das gut.
Das ist geil, oder? Das ist echt geil.
Mir schmeckt das sehr gut.
Mir schmeckt auch. Saftig, wie ich immer so
gerne sage. Ja, super saftig. Ja, mega geil. Gerbstoff, aber super zerfließendes Gerbstoff, nicht fest.
Genau, nicht so, das nicht ist, so schwer im Mund, sondern.
Das ist Zagersdorf eigentlich, das immer so schon eine hohe Konzentration an Gerbstoff bringt, aber immer an, wenn es gut bewirtschaftet ist, an sehr genialen Gerbstoff.
Und den gibt es jetzt
super. Passt er perfekt zu Martinsgans, erscheint aber nicht am 11.11. wie Martinsgans, sondern ein bisschen später. Und zwar erscheint das Ding passend zum ersten Advent natürlich. Ja, Weihnachtszeit am 3.12. natürlich. Ja. Der erste Advent.
Nicht gleich die ganze Weltordnung durcheinander.
Um 12 Uhr mittags, lieber wären wir gewesen, 12 Uhr abends, weil da ist die Luft schwarz, da wären wir, wie sagt er, da geht die Alkoholiker-Sonne auf. Aber es ist ja die Weintrinker-Sonne, deswegen 12 Uhr zum Mittag. Erster Advent, gibt es das zum Shoppen. Und ich finde das
super, ich auch, aber es gibt sogar noch was dazu.
Stimmt.
Digga.
Das ist so geil, dass das dazu gibt.
Es ja,
gibt
oder?
Den Fanschal quasi. Also für alle, die gerne ins Stadion gehen oder sie gerne einen bunten Schal umwickeln oder den vielleicht auch als Polierfetzen verwenden für werden. Den
ultimativen Blaufränkisch.
Gibt es einen richtig geilen Blaufränkisch-Schal mit Bisteppert drauf und Blaufränkisch. Aber ich bin echt happy. Bisteppert. Geil.
H22 hat sich speziell im Nachhinein dann, ich war das ganze Jahr...
Schmeckt er dir?
Sehr gut. Also ich bin überrascht für die Fassprobe jetzt auch schon.
Willst du noch was dazu sagen, Shelly?
Nein, ich muss arbeiten gehen.
Okay. Ich bleib noch
ein bisschen. Ich komm gleich fürs Gordon.
Danke fürs Bringen.
Die Fassprobe ist jetzt, glaube ich, in der Flasche 2-3 Wochen alt. Und das habe ich zu Beginn geglaubt, dass es sehr offen ist, aber mit Luft wird es eigentlich noch viel präziser und straffer. Und 22 ist echt unglaublich. Ich war 9 Monate super nervös, es hat nicht geregnet, es war immer heiß, austrocknende Winde. Wir haben Weingärten verloren aufgrund von Trockenstress und konnten eigentlich nur einen kleinen Teil ernten, oder schon den größeren, aber wir haben trotzdem hohe Verluste aufgrund Trockenstress gehabt. Und vom ersten Erntetag weg habe ich immer gesagt, wir müssen am Gerbstoff aufpassen, weil es waren brutal dicke Schalen mit Gerbstoffkonzentrationen, die es so noch nie gegeben hat. Und es war, zum Glück hat die Gärung, zumindest bei Rot, sehr, sehr gut funktioniert. Dadurch waren kürzere Maischestandzeiten möglich, also so bis knapp 3 Wochen. Und die Weine waren dann nach dem Säureabbau auf einmal saftig, da war Frucht da. Natürlich sind dann dick dünkler, aber jetzt nicht opulent und süß, sondern es sind einfach echt straffe, geniale Weine, die mir vor der Ernte 22 nicht erwartet hätte.
9 Monate, das ist ja fast ein Kind, wie so lange nervös sein.
Gerade wie die Martini ganz ein bisschen ganz laut, oder? Richtig geil. Ich war so nervös, weil was weißt du, gut, wir hätten jetzt natürlich schon irgendwas zusammenschneiden können, das passt halt. Aber nee, so im ersten geil. Anflug ist es natürlich schon leiwand, wenn das so schmeckt. Das ist aber jetzt nicht, weil ich bin immer ein großer Fan von Schiefer und dann streite ich immer mit allen Ortburgenländern, weil die immer Kalk-Fanatiker sind. Das ist komplett aus verschiedenen Böden, nicht? Wenn ich das richtig verstanden
habe. Richtig, ja. Ich habe persönlich keine Vorliebe in irgendeiner Richtung. Ich finde es einfach nur spannend und es kann eben Blaufränkisch Herkunft transportieren und in dem Fall ist es natürlich ein Blend aus 3, also Sedimentbödenarten, also einmal Sand, Kalk, dann Schiefer und einmal Lehm, Lehmton. Ist jetzt eine Kombination, die wir im Keller so noch nie gemacht haben, aber spannend. Vor allem sind jüngere Reben dabei, sind ältere Reben dabei. Das heißt, man hat eigentlich so einen sehr, sehr seriösen Trinkwein bereits im jugendlichen Stadium.
Das ist nämlich das Geile, das ist jetzt ja, trinkbar, aber ich bin mir sicher, dass das lässig weglegen kannst. Ne?
Das sieht auch so, hat so eine krasse Farbe schon, fast so violettig so ein bisschen. Ne? Das ist mega.
Das hat mich fast ein bisschen irritiert, dass er dunkel ist. Das ist halt der
Jahrgang. Das ist 22, das hat eine satte Frucht und da ist der Farbkern ist einfach wie die Trauben waren. Und das ist echt ein Jahrgang, das ist echt richtig gut.
Also das ist kein Pale Purple mehr, das ist schon Dark Purple, wie, ja. wie der Master Sommelier sagen würde.
I like it like.
Ja, es geht schon sehr super. Gut.
Kannst du dich eigentlich noch an den Abend erinnern, wo du an der Bar warst und ein anderer Winzer wollte erklären, dass Zweigelt besser ist wie Blaufränkisch?
Ich glaube, es gibt keinen Winzer, der das abstreitet, was so die bessere Rebsorte ist.
Aber du machst auch ein bisschen Zweigelt, oder?
Na, wie ich 2008 übernommen habe, habe ich immer gesagt, okay, Cabernet Merlot geht gar nicht, Sauvignon Blanc geht nicht. Zweigelt war dann so das Thema, was machen wir? Und ich konnte nicht auf alles verzichten zu dem Zeitpunkt. Und ich habe gesagt, das ist eine österreichische Rebsorte, wir werden ein paar Dinge versuchen. Wir haben 60er, oder ja, mittlerweile 60-jährige Zweigelt, damals waren es 50, 40. Wir werden versuchen, weil es muss ja auch dort möglich sein. Und 2015 habe ich dann gesagt, es gibt dann easygoing Tischwein mit wenig Gerbstoff, kurzer Maischestandzeit, Großteil im Stalltank. Aber mittlerweile ist Weiß und Blaufränkisch und St. Laurent so gewachsen, dass ich, also wir haben heuer entschlossen, dass es die letzte Ernte war von den Weingärten und wir haben dann Blaufränkisch und St. Laurent und Weißwein. Wir haben einfach keine Zeit mehr für sowas.
Keine Zeit oder
du bist
keine
generell
Lust. Beides. Es ist schon auch die Lust, muss ich ehrlicherweise zugeben. Nur wenn du bei Blaufränkisch dir richtig einkniest in unserem Gebiet, werden die jüngsten Reben immer was Genialeres bringen wie Rotburger.
Aber du bist generell der Typ, der, glaube ich, gerade beim Weinmachen sehr wenig oder gar keine Kompromisse macht, oder?
Ja, ich habe im Schnitt nur 40 Ernten. Davon habe ich die Hälfte schon gemacht.
Du meinst Lebensmittel?
Naja, wenn man mit 20 beginnt, hat man 45 Ernten.
Krass, so habe ich noch gar nicht gedacht.
Das ist ja, wenn du einen Weingarten neu pflanzt, wenn ich jetzt einen Weingarten pflanze, im besten Alter werden ihn immer bewirtschaften. Also wenn der 30 Jahre alt ist, dann bin ich 72 und da beginnt er gerade interessant zu werden. Ich habe jetzt, wir pflanzen zwar Weingärten, weil es halt einfach ein Kulturgut ist und wir pflanzen den Weingarten für nächste Generation, im besten Fall für die eigene, aber wenn nicht, wird irgendjemand anders da sein. Wir bewirtschaften jetzt Weingärten, ich habe keine Ahnung, wer den gepflanzt hat. Da war schon 2, 3 Zwischenbesitzer dabei. Ich bin froh, dass es so ist. Wir nehmen uns den Weingarten an, versuchen das am Leben zu erhalten, dass die nächste Generation nicht nur unsere neu gepflanzten hat, sondern die jetzigen alten Reben auch noch mit hat. Und das ist eine Aufgabe.
Sag mal, wie ist das eigentlich in Südafrika oder so, ne? Oder nur mal ein kurzer weirder Gedanke mal wieder. Oder in Australien, ja? Da ernten die ja bestimmt zu anderen Zeitpunkten, weil da ja andere Jahreszeit ist, theoretisch, ne?
Nämlich das ist ein richtiger Fuchs,
oder? Bist du. Oder? Wenn ich jetzt theoretisch könnte ich ja sagen, okay, ich double meine Ernten in einem Leben, indem ich noch einen Weingarten in einer anderen Zeitzone mache, sozusagen. Dann habe ich eine Ernte im März oder eine im Oktober. Ich meine, das ist natürlich logistisch wahrscheinlich unmöglich, aber theoretisch würde es ja gehen.
Naja, es gibt einige Winter, die in Deutschland auch Weinflächen haben und auch in Südafrika.
Ah, echt?
Ja, selbstverständlich. Und es gibt auch so lustige Leute, die sich so lesen oder am Weingut arbeiten, zur Berufung gemacht haben und die reisen das Klar, Ganze her, aber du kannst stimmt. immer irgendwo lesen. Ne?
Das macht Sinn, ja.
Ja.
Obwohl das ist das, was ich am Anfang gemeint habe.
Obwohl ich jetzt nicht weiß, was das Geile am Lesen ist.
Nee, so. Ich meine, es ist wahrscheinlich auch nicht realistisch so wirklich, aber ich dachte mir gerade, wie könnte man diese... Weil ich dachte so, krass, 40 ist ja echt überschaubar, ja, sag ich
es mal. Kann ja 50 auch sein, aber ja, im Endeffekt sind es also viel mehr. Ja. Du wirst im besten Fall bist du eh noch involviert, aber die Hauptverantwortung sind 40, 45 Ernten, wenn du früh genug anfängst. Wenn du erst mit 30 anfängst.
Ja, okay, mit 40 Jahren.
Hat es bei dir mal eine Zeit gegeben, wo du denkst, du musst Weine jetzt ein bisschen gefälliger produzieren, weil sie dann sagt, ja. Okay. Frage abgebrochen.
Nein. Also ich habe gesagt, zum damaligen Zeitpunkt eben 7 Hektar, das sind ungefähr 20.000 Flaschen Wein. Es wird ja möglich sein, 20.000 Personen auf dem Planeten zu finden, die da Flaschen Wein abkaufen. Eine. War eh nicht so leicht, wie ich geglaubt habe. Aber ich habe gesagt, wenn das nicht funktioniert dann lasse ich es bleiben. Also ich kann nur einen Wein so machen oder so interpretieren, wie ich es für richtig halte. Und wenn ich da mit links, rechts schiele und immer nächsten Hype hinterher hechle, dann habe ich verloren, finde ich. Und wir haben, glaube ich, speziell im Burgenland jetzt in die 80er, 90er Jahre mit Cabernet Merlot, man hat versucht, was zu kopieren. Man hat sich die Fässer geholt, die Franzosen gehabt haben, man hat sich die Rebsorten geholt und man hätte sich aber den qualitativen Zugang holen können. Das heißt, ich gehe nicht mit Scheuklappen durch eine Weinwelt, aber wenn jetzt Riesling genial ist, dann hole ich mir nicht die Rebsorte Rheinriesling her oder die Machart von irgendwo her, sondern was ist der positive Effekt auf die Qualität, die ich vielleicht für meine Weine einsetzen könnte.
Ja. Also natürlich du versuchst zu verstehen, dazu, was andere in deinem Gebiet machen, genau, dass es in deinem Gebiet so
umgeht. Richtig, aber ich muss nicht immer dann sagen, ich mache jetzt Lagen-Cabernet Franc zum Beispiel im Burgenland, weil großartige Rebsorte, logisch. Aber ich muss jetzt auch nicht neu beginnen. Wir haben eh einen Blaufränkisch.
Es gibt ja viele deutsche und österreichische Winzer, die zum Beispiel ja jetzt Pinot oder Cabernet Franc oder so anbauen, oder? Oder viele, das gibt's, aber richtig?
Ja.
Gibt's auch französische Winzer? Oder gibt es generell Winzer aus Frankreich, die sagen, okay, wir bauen jetzt Riesling an oder Blaufränkisch oder gibt's so?
Ja, Riesling so? Schon, weil im Elsass ist Riesling ja, okay, die Hauptreform.
Das ist aber noch halt Deutschland,
Elsass. Ja. Okay.
Naja, nicht wirklich, aber du weißt, was
ich meine. Ja, ich glaube, dass es gerade in Frankreich jetzt auch sehr schwierig ist mit den Klassifizierungen und mit Herkunftsbezeichnungen und so, dass es gar nicht möglich wäre.
Ja,
okay, also, true, ja. Das Auspflanzen schon, aber ist dann zu vermarkten ja, nicht möglich.
Verstehe,
ja. Blaufränkisch, glaube ich, wird gerade schon so rund um den Globus ist ein Thema und wieder von Winzern, weil der Winzer sucht eine gewisse Art von Wein und wenn ein guter Winzer mit Blaufränkisch probiert, dann hat er das schnell. Ich meine, das hat Reife, das hat Frische, das hat eine Samtigkeit und das hat einen Gerbstoff und das kann reifen. Also es ist eine Rebsorte, die einfach zu den Top 2 Rebsorten der Welt gehört.
Und weißt du die andere?
Warte mal.
Eine sehr bescheidene Aussage, die man merken wird, finde ich hervorragend.
Ja, wir müssen schon daran arbeiten. Ist jetzt nicht so, dass wir jetzt sagen, das ist Blaufränkisch Burgenland oder generell ist es Blaufränkisch und die Welt jubelt. Aber ich glaube, dass wir es schaffen können, es zu überzeugen, dass wir sagen, wir haben was Eigenes. Wir haben eine pannonische Rebsorte, wir haben ein großartiges Weinbaugebiet und wir können was total Eigenständiges machen. Ohne, dass es ein Stil ist, sondern dass es
der Herkunft geschuldet ist. Aber wir haben immer noch ein Hindernis dorthin, dass die ganze Welt jubelt, weil auf die Blaufränkisch, so wie es uns schmecken, darf ja ganz oft nicht einmal die Herkunft stehen.
Ja, das sind Dinge, die müssen wir halt nebenbei noch lösen, neben der Qualitätsweiterentwicklung.
Erklär das nochmal kurz, bitte. Warum?
Ja, es war ein Thema, das hatten wir auch mit dem Roland Welig schon, das Thema der Prüfnummer, die ja hier auf dieser Flasche, die eingeschickt wurde und die Prüfnummer beim ersten Mal bekommen hat. Mhm. Willis Blaufränkisch nämlich. Nein, ich bin fast ein bisschen. Ich lustiger schon.
Ein bisschen rebelliert, oder wie?
Ja, eigentlich so. Also,
ja, für die Story wäre es noch lustiger gewesen.
Eigentlich schon. Ja. Durchkommen, ja. Und weil du dann halt oft so eine leichte Reduktion und so weiter drin hast und das dann nicht als typisch blaufränkisch durchgeht und dann bekommst du keine Prüfnummer, dann und wenn du eben keine Prüfnummer bekommst, ist es kein Qualitätswein und wenn es kein Qualitätswein ist, dann darfst du gewisse Begriffe wie Herkunft nicht aufs Etikett schreiben. Und das ist eben das Problem, weil die Weine haben mehr Herkunft als der ganze andere Tutti Frutti Reinzuchthefe Schaß.
Ich habe eine Politikfrage dann einfach im Endeffekt.
Ja, sicher.
Aber ja, dann geht doch mal auf die Barrikaden. Dann stürzt doch das System mal. Let's go.
Machen wir schon lange.
Kommt Zeit, kommt Rat.
Ja, aber man muss auch sagen, also in letzter Zeit sehe ich immer wieder Weine mit der Banderole, die schon progressiv schmecken, wie das nennen, progressiv. Also ich glaube, es
also gibt insgesamt
ein bisschen eine positive Entwicklung, kann man erkennen.
Ein bisschen schon. Gerade bei Blaufränkisch wenn es jetzt nicht sehr trüb bei dieser Verkostung vorliegt, oder generell Rotwein, ist, das lässt sich irgendwie, das kommt meistens durch. Das Riesenproblem ist Weißwein, also im Burgenland zumindest, das ist unglaublich. Also weil halt diese Nichtfrucht, wie du vorher beim Saurüssel gesagt hast, versteht halt gar keiner. Aber es ist auch besser geworden. Also das, ich habe leise Hoffnung, aber
man wird sehen. Was ja manchmal auch positiv ist, wenn es keiner versteht, dann bleibt mehr für mich.
Naja, die Kunden verstehen es ja. Es geht nur für uns, wir wollen ja das Weinbaugebiet heben. Wir haben ein kleines Weinbaugebiet, das eine uralte Geschichte hat, gleichzeitig aber erst 100 Jahre alt ist und mit dem Namen Burgenland. Und wir müssen einfach, wir brauchen das am Etikett. Und aus meiner Sicht, egal welcher Stil oder welche Art von Wein, das Burgenland ist Burgenland und das ist das, die Idee oder das ist die Geschichte, die wir transportieren müssen.
Ja, sehr, sehr lecker, lecker, lecker.
Gibt es eigentlich irgendein Weinbaugebiet, über das wir öfter geredet haben, über das Burgenland? Lenny?
Ich glaube nicht.
Ne. Lenny schaut ein Porno im Hintergrund. Nee. Dem ist langweilig, ist
zu nerdig. Alle Tabs. Naja, aber am Anfang haben wir schon auf, oder was heißt am Anfang, aber so ein, es gab eine Zeit, wo wir sehr viel über die Mosel geredet haben, auf jeden Fall. Aber nicht so viel wie über das Burgenland, glaube ich nicht. Aber ich würde sagen, die Mosel ist schon fast auf 2, 3. Sowas.
In der Folge beim Erwin Dinov habe ich viel Blödsinn erzählt über das Burgenland, was ich danach wieder korrigiert habe aus dem Urlaub. Ist ja das jüngste Bundesland Österreichs. Und ist damals durch diverse Komitate entschieden worden, dass das zu Österreich kommt. Ne? Aber es hat nichts mit Burgen zu tun, ne? Haben wir damals gesagt.
Okay. Nein, es ist von Pressburg, Ödenburg, Eisenburg, also diese vier Burgen, diese Dörfer oder Städte, die haben das Burgenland geprägt. Das ja, hat jetzt nicht mit
Burgen zu tun, oder?
Nein, es sind keine Burgen, die haben so Kasten.
Aber die haben halt die Burgen Komitate. In der Stadt, deshalb heißen die Städte so.
Nur Ödenburg, also das Entscheidendste, ist jetzt im Nachhinein ist es so schon sehr schade, dass diese Stadt nicht im Burgenland ist. Ne?
Das, nämlich
auch das war unser Zentrum, war Weinstadt danach.
Ja. Das ist bei euch alles so random, Alter, mit diesem, wo was ist und was ist die Hauptstadt, Eisenstadt, dann einfach diese Hauptstadt gewählt von diesem Ding. Das ist irgendwie alles so ein bisschen random, kommt mir das so vor.
Ne, weil das Burgenland das einzige Bundesland ist ohne Städte. Wir haben, also, okay. Da gibt's, also es gibt da keine urbane Entwicklung oder eine Stadt war immer das Zentrum, es war das Handelszentrum und das war dann einfach weggerissen. Burgenland musste Strafzölle zahlen, um Wein nach Wien oder Niederösterreich zu bringen am Beginn. Und die Frage, die mir immer gestellt habe, war ja, wenn du von einem Land zum anderen kommst, bist du von heute an nicht mehr Ungar. Also ja. Der Ungar sagt, du bist jetzt Österreicher und der Österreicher sagt aber, du bist der Ungar.
Ja,
also ich stelle mir das schon schwierig vor, wenn das in einer Generation passiert.
Ja, voll, das ist auch so eine Identitätskrise irgendwie gefühlt, genau. Weil du gar nicht weißt, wo du jetzt hingehörst, sondern du immer so
deswegen
hergeschoben wirst. Das ist natürlich immer nicht so entspannt.
Ich glaube, das ist auch der Grund, warum das Burgenland jetzt so lange gebraucht hat oder nach wie vor am Kämpfen ist, um Identität zu finden. Also jetzt beim Wein einmal also zu suchen und jetzt schön langsamer zu finden.
Ja, Hipfel-Identität, vor allem in den 21er Blaufränkisch, den wir gerade haben. Blaufränkisch, Burgenland 2021.
Ja, das habe ich deswegen mitgenommen, weil es, glaube ich, der meist unterschätzteste Rotwein in unserem Sortiment ist.
Österreich hast du zuerst gesagt.
In unserem Sortiment, habe ich gesagt. Ja. Ist ein Wein ähnlich eben wie der Willis Blaufränkisch, also der Großteil, der da drinnen ist, ist auch da. Allerdings mit weniger alten Reben. Das heißt, es ist mehr von Frucht geprägt, mehr von Süffigkeit,
samter
Gerbstoff, genau, ja. Leichter. Jahrgang 21, unglaublich saftig. Also nimmt die ganze Säure und Gerbstoffstruktur ist einfach Weltklasse abgepuffert.
Hat jetzt also ein bisschen mehr Reduktivität, ein bisschen Reduktion.
Aber das ist, glaube ich, weil die Fassprobe vorher ein bisschen offener war im Vergleich dazu.
super cool, ne? Also das kannst du im Sommer gekühlt.
Ciao, wie danke. Würdest du denn generell, gut, dass du sagst, was ist denn deine Empfehlung für Willis Blaufränkisch? Welche Temperatur soll man denen sich reingönnen?
Wie es passt, ne?
Perfekt, da kann ich arbeiten. Ja,
also ich trinke gern tatsächlich.
Ja, also nicht Zimmertemperatur, wenn es geht.
Das ist schon mal eine Aussage, würde ich.
Ja, weil Zimmertemperatur kommt aus der Zeit, wie die Zimmertemperatur 16, 17 Grad war und nicht 24.
Also ich schenke es mir eher wirklich gern gekühlt ein, also wirklich gekühlt.
Ein 10er, 12 Grad sowas.
Genau, und dann entwickelt sich das ja super schnell. Gerade in so einem Glasl, in so einem Breiten, wird das so schnell warm.
Wenn die Flasche am Tisch steht.
Und dann hast du ein bisschen Entwicklung. Ja. Hast du immer schon dieses burgundische System, dass du sagst, du machst Blaufränkisch Burgenland, dann hast du Blaufränkisch aus den Dörfern?
Nein. Dorfkultur.
Entschuldige,
Dorfkultur. Das sind kleine Parzellen mit sehr alten Reben. Das ist für sich eigentlich jede Wert war, separat zu bringen. Nur da gibt es ja 200, 300 Liter. Und wir machen prinzipiell nie viel Wein von unseren alten Reben oder Lagen, aber 200, 300 Liter ist echt in der Aufteilung dann mehr oder weniger nicht handelbar und irgendwer ist dann immer beleidigt. Und so ist die Idee entstanden, einen Blend zu machen. Und dann gibt es, wie es im Burgenland immer üblich war, der wertigste Wein im Sortiment ist bezeichnend mit dem Namen des Dorfes. Mhm. Also St. Margrethen, Mühlendorf bei Blaufränkisch oder Zagersdorf eben bei St. Laurent.
Aber Einzellagen machst du dann nicht?
Wir haben jetzt seit 2013 beginnend mehr und mehr in dieses Einzellagen-Thema uns hineingearbeitet. Mhm. Und es könnte möglich sein, dass wir mit 22 oder 23 dann auch Einzellagen Blaufränkisch zu machen, weil es mittlerweile dermaßen spannend geworden ist. Und mir hat immer die Größe gefehlt. Und wir haben jetzt unsere spannendsten Lagen einmal definiert und dort die Fläche erweitert durch wieder tauschen, kaufen, alte Reben. Und jetzt haben wir größere Spielwiese. Mhm. Ich bin jetzt so der Fan davon, wenn man irgendwo einen alten Weingarten hat mit 3000 Quadratmeter und ich mache dann 300 Liter oder 500 Liter alte Reben blaufränkisch, du bist dann irgendwann fast verpflichtet, den Weingarten zu ernten. Wir haben jetzt so Lagen mit 1,5 Hektar, 2 Hektar und wenn ich da die besten 1000 Liter rausbringe, da hat man jedes Jahr eine gute Spielwiese.
Also du arbeitest dich quasi gesund von unten nach oben und wir haben ja gesehen, wie es teilweise anders geht, dass Leute gleich anfangen mit der Single Vineyard, das und dann irgendwann einmal einen Dorfwein machen und dann irgendwann Gutswein. Also es gibt ja...
Ich finde, Lagenwein ist oder Riedenwein ist einfach brutal spannend, so eine Lage herauszuarbeiten und über Jahre zu verfolgen und zu sehen, wie die rote Linie da durchzieht. Aber es braucht eben Zeit. Mhm. Und wenn wir einen Lagenwein jetzt vielleicht bringen, dann sind wir uns sicher, dass wir das über die nächsten Jahre auch so hinbringen, weil wir es die letzten 3 Jahre schon so gehabt haben. Und das ist immer so ein Feldversuch. Du hast eine Lage, du hast einen alten Blaufränkisch vielleicht, du hast einen super Weingarten und glaubst, das ist großartig, aber im Endeffekt glaubst du es in dem Moment nur. Das heißt, du musst das natürlich dann einmal beweisen über ein paar Jahrgänge. Und das machen wir.
So cool. Dann werden wir sowas probieren da, oder? Was machen wir jetzt? Blaufränkisch, Margrethen?
Ja, ist einmal gereift und einmal aktuell 2020. Machen wir zuerst 2020.
Mhm. Hast du einen Öffner? Billy. Super Winzer, der total gut ausgestattet ist, sowas mag ich. Auch machen. Bist du jetzt schon ausverkauft? klassische Finanzfrage.
ja. Aber jetzt nicht so, dass das ist meistens ausreserviert und natürlich gibt es dann die Weine bis zum nächsten Jahrgang. Wir versuchen aber, weil wir das aus den vergangenen Jahren immer wieder gesehen haben, wir versuchen schon was zurückzuhalten, um das dann zumindest in einzelnen Bars, Restaurants für gewisse Sommeliers dann auch im gereiften Zustand wiederzubringen. In den ersten Jahren waren wir eigentlich stärker ausverkauft, weil wir wirklich bis auf die letzte Flaschen, weil wir ja die Kohle dann braucht habe für Fässer, für neue Weingärten und so weiter. Also da haben wir schon einige Lücken in der Vinothek leider. Aber so ab 2013 gibt es dann eigentlich von den meisten Weinen immer ein bisschen was zurückgehalten.
Aber was ich nicht verstehe ist,
Russisch.
Auch. Aber jetzt bist du ein relativ kleiner also eigentlich erfüllst du in dem heutigen Target-Ding von Sommeliers alles, was man haben muss. Du bist Bio, du bist klar, du arbeitest ganz leise aus der schlanken Sortiment eigentlich, weiß wie rot. Eigentlich muss man sich darauf stürzen und ich muss mir immer zwei Haxen ausreißen, dass ich in Deutschland Wein kriege von dir.
Jetzt hast du deinen eigenen.
Ja, Gott sei Dank. Ich wurde auch mal eingeladen von einem deutschen Sommelier zu einer Masterclass von Hannes Schuster und ich wollte absagen, weil ich mir dachte, das kann nicht sein, dass ein deutscher Sommelier, mein Freund, den Hannes Schuster, zu einer Masterclass...
Ein bisschen deine blaufränkische Ehre verletzt.
Ja, wirklich. Da bin ich mal wirklich so.
Und ich habe jahrelang gewartet, dass du blaufränkisch Masterclass mit mir machst und dann habe ich woanders zusagen müssen.
Oh, jetzt haben wir einen Wein. Na, das ist ja wirklich...
Ja, warum wobei das, so? Das Größenthema ist eigentlich, für mich ist Größe nicht entscheidend. Der Winzer, der 1,5 Hektar hat oder 60 Hektar perfekt in die Flaschen bringt, das ist das Glasl Wein, das da ist, das zählt. Und diese, der hat nur 2 Hektar dort und nur 1,5 Hektar da und das ist kein Argument, das den Wein besser macht, aus meiner Sicht.
Aber ich finde einen Ansatz, also ich habe mir natürlich schon 14 eingeschenkt. Danke, Willi.
Na klar.
Super, kein Kork zumindest.
Na klar.
Denk schon aus, dann geht der 20er. Aber ich finde den Ansatz halt spannend, dass du wirklich sagst, okay, wir machen jetzt mal einfach Dorfweine, die schon verdammt gut sind. Und dann überlegen wir, ob wir irgendwann mal Lagen bringen, wenn es für uns passt und man die Lage sich herauskristallisiert, alles. Weil sonst ist Lagenwein für jeden irgendwie Standard. Halt, ne? Und da wird wirklich überlegt und geduldig hergegangen. Und ich glaube, Wein machen ist auch eine Sache von Geduld. Du kannst keinen Wein runter. Das hat man gesehen, was das ganze Weinbaugebiet Beaujolais hat sich damit demontiert wegen dem scheiß Beaujolais Primeur oder Beaujolais Nouveau. Und in der Steiermark war es der Junker, den dann alle super gefeiert haben.
Das heißt, das Beaujolais ist so eine Einzellage dann?
Nein, das ist keine Einzellage, Beaujolais Nouveau ist ein Massenprodukt, was im November fertig sein hat müssen, irgendwann in einer zweiten oder dritten Novemberwoche.
Das war roter Jungwein. Oder ja, ist genau, roter ja. Jungwein, das okay. Heißt, der wird...
Und ist Masse, schmeckt scheiße und ist aber eigentlich, weil es so viel gibt und das jeder kennt auf der Welt, dann der Transporteur für die Qualität des ganzen Gebiets. Und deswegen hat es Beaujolais so wahnsinnig schwer gehabt oder noch immer so wahnsinnig schwer, sich qualitativ gut darzustellen, weil eben dieser Beaujolais Nouveau alles überdeckt. Mhm. Und das ist ganz oft so, dass Masse und die Gier halt, alle wollen immer viel, mehr, wachsen und nicht darüber nachdenken, dass Wein ein nachhaltiges Kulturprodukt einfach ist, wo man sich Zeit lassen muss, wo man eine Lage ja erst dann ausdrücken kann. Kann er kaum erklären, dass er, wenn er jetzt einen 22er Riesling GG aufmacht, dass er dann Unterschied in der Lage erkennt. Das gibt es nicht. Das kommt erst nach diversen Jahren.
Wie meinst du jetzt einen Unterschied in der Lage?
Naja, es redet ja halt jeder von Herkunft und dass sich diverse Lagen unterscheiden. Ich glaube ja immer, das habe ich eh schon in diversen Folgen gesagt, dass die Handschrift des Winzers immer das Optimum ist. Also Handschrift steht für mich immer auch über Appellation, über Lage.
Weil okay, für dich.
Wein ist schon ein Ding, wo man eingreift. Keiner kann mir jetzt sagen, ja, es gibt immer dieses tolle Wort, man begleitet alles, nur ja super, trotzdem triffst du alle Entscheidungen und sagst, du meine machst Wein halt einfach.
Wir machen nichts, ja, wir machen nichts und treffen aber gleichzeitig 100.000 Entscheidungen vom Rebschnitt, wie der Stock geschnitten ist, von der Pflanzung weg eigentlich, welches Pflanzsystem, welche Rebsorte, welche Unterlage, wie erziehe ich den Weingarten, welche Bodenbewirtschaftung, welchen Pflanzenschutz, welche Laubarbeit, welches Blatt nehme ich weg. Das klingt jetzt banal, aber das entscheidet am Ende des Tages für die Qualität. Welchen Erntetermin? Ich kann am Blaufränkisch auch am 20. August ernten, wenn ich möchte. Also es bringt jetzt nichts, aber es ist ein anderer Stil. Das heißt, die Entscheidung obliegt immer dem Winzer. Und natürlich ist es eine Handschrift des Winzers. Aber wir versuchen halt unsere Idee, dass man jetzt sagt, okay, im Burgenland sollte im besten Fall kann keinen australischen Wein produzieren oder kann Burgunderwein produzieren. Ich sollte einen burgenländischen Blaufränkisch oder einen burgenländischen Rotwein produzieren und das ist die, oder einen pannonischen Wein. Das ist die Idee, das müssen wir umbringen. Aber natürlich treffen wir, es geht nur darum, dass man den Wein nicht verfälscht durch Zusätze, durch Schönungen, Filtrationen. Aber speziell Schönungen sind einfach das Allerärgste. Also es ist einfach, du zerlegst den Wein oder Restzuckerverleihung oder solche Dinge. Das sind einfach, es muss so pur wie möglich sein, aber natürlich ist es, so wie du sagst, die Handschrift eines Winzers.
Wir haben jetzt Margareten.
Nein, 20.
20. Ich habe 14 einmal kurz erledigen müssen. Wie alt sind die Steckdorf?
Das sind jetzt unsere zwei Haupteinzellagen möglicherweise in Zukunft, also Ried Hinkendal und Ried Lama, beide um die 60 Jahre alt. Das eine schwerer Lehm, die ersten 40 cm und dann purer Schiefer im Untergrund. Und das andere ist Sedimentsboden mit Sand und Kalk. Beides eben so 55, 60 Jahre alt. Werden separat vinifiziert und werden dann also beim ersten Abstich, also ersten Abzug, so nach 10, 12 Monaten, kommt es dann in ein großes Holzfass als fertiger Blend und reift dann nochmal 6 bis 8 Monate. Und dann gibt es ein paar kleine Einzellagen oder Toppings, wenn man so will, von anderen Lagen aus St. Margareten, ebenfalls Feuerreben, aber die spielen eine sehr untergeordnete Rolle in dem Wein.
So cool, gell, wieder eher tief, gerne so fruchtige, also
2020 ist jetzt so zu 21 und 22 wieder ganz was Eigenes. Das waren die zartesten und transparentesten Weine mit einer irrsinnigen Konzentration, dann trotzdem super Frucht, super Leichtigkeit. Wird ewig alt werden, glaube ich. Säure ist herrlich. Ich mag, also 2020 ist für mich echt ein sehr seidiger, samtiger Jahrgang.
Was würdet ihr denn so sagen, wann, also wenn ich mir jetzt so ein Paket Willis Blaufränkisch kaufe und ich sage, okay, ich
trinke... Ja, weil nicht bist du nicht dabei, einfach.
Okay, ich trinke die Hälfte der Flaschen gleich und die Hälfte lege ich weg. Was wäre für euch, von euch die Empfehlung, in welchem Zeitfenster wäre das optimal mäßig? Oder kann man das nicht wirklich abschätzen?
Also prinzipiell kann man es für jeden einzelnen Wein abschätzen, aber es gibt dann schon so, wie Jahrgang 22 ist ähnlich wie, weiß nicht, na, gibt es nichts, was ähnlich ist bis jetzt, aber es ist ein Wein, der jetzt zum Trinken ist, den man aber genauso 10 Jahre weglegen kann. Es wird sich speziell der Gerbstoff, der von diesen Lehmböden aus Sagersdorf kommt, der wird einfach nochmal feiner werden, wenn man sagt, ich hätte das gerne ein bisschen so, dass ich die Konzentration des Gerbstoffes auch spüre. Dann ist es auch super, jetzt zu trinken.
Ja.
Ich glaube, die Lagerfähigkeit hängt immer ganz stark mit dem Jahrgang. Natürlich Produzent und Rebsorte, aber auch mit dem Jahrgang zu tun. Das ist schon. Und wir haben in den letzten Jahren 19, 20, 21, 22, das sind Jahrgänge, die einfach richtig gut zum Lagern sind. Speziell mit der Rebsorte, von dieser Rebsorte.
Also 10 Jahre locker.
Kein Thema.
Easy.
Okay. Drucken wir da eigentlich einen Diam ein oder machen wir einen gescheiten Schraubverschluss?
Diam. Okay. Also meine Weine sind alle mit Diam verschlossen.
Okay. Mit was?
Ja, das ist ein anderes Thema.
Ja gut, dann
kommen wir zum anderen Thema. Weil wir jetzt, nein, aber wenn wir jetzt das Ganze... Das ist ein Deep Talk.
Ja, ich meine,
wenn du...
Fängst gleich an zu weinen.
Ja. Ja, ich meine, es ist arg, wie viele verschiedene Blaufränkisch, dass du jetzt hast.
Ja, das ist echt arg.
Ja, aber trotzdem, wie verschieden die alle schmecken.
Ja.
Also, aber wenn du jetzt mit anderen Winzern beieinander sitzt, kann man natürlich fast nicht beantworten, die Frage. Und du sagst, du machst die ganze Zeit eigentlich nur Blaufränkisch Burgenland, der schon echt ziemlich saugut ist. Und dann Dorfwein, was bei dir jetzt seit einigen Jahren die Spitze ist. Und du überlegst jetzt, dass du Lagenweinen machst. Wie tust du so mit Leuten, die dann jetzt auf den Markt kommen und sagen, ja, ich arbeite jetzt seit 3 Jahren da in dem Betrieb und habe jetzt 3 Einzellagen Blaufränkisch und einer ist geiler wie der andere. Denkst du dann so, ja, ist wirklich Einwand oder ist das so?
Naja, es kommt wirklich darauf an, wo es ist. Wenn das jetzt in einem Gebiet ist, wo das ganze Ding schon ein bisschen aufbereitet ist, dann ist es natürlich einfacher. Wenn jetzt am Eisenberg oder so, wo 5 Winzer an Einzellagen arbeiten, dann habe ich ganz einen Erfahrungsschatz. Auch wenn es von anderen Produzenten ist, aber ich kann zumindest zurückgreifen. Das gibt es jetzt einmal in St. Margarethen nicht. Also dadurch okay. Da würde ich es eher komisch finden, weil wir einfach bei Null begonnen haben. Aber wenn es in einem Gebiet ist, wo mehrere Winzer gleichzeitig am selben Thema arbeiten, das beschleunigt es ja. Mhm. Deswegen finde ich es ja umso. Wir haben auf der anderen Seite das Thema Blaufränkisch, wo wir auf einen Erfahrungsschatz zurückgreifen können, dann übers Burgenland gesehen, von Golz bis Eisenberg. Das haben wir bei Furmin zum Beispiel nicht. Das ist ein ganz anderes Kapitel. Da starten wir bei Null. Also neue Weingärten anlegen und, bis das spannend werden. Vergeht der Zeit. Wir wissen, es ist wieder so, wir glauben es. Also wir haben natürlich eine Idee, wir glauben, dass die Richtung stimmt, aber beweisen wird man es dann ein bisschen später erst. Und so ist es beim Blaufränkisch auch. Je größer der Erfahrungsschatz ist oder je mehr Kollegen oder Produzenten da sind und Lagen herausarbeiten, umso leichter geht es dann. Wenn du auf einem Platz arbeitest, wo nur ein Winzer ist oder wo nur zwei Winzer sind, dauert es länger. Aber im Endeffekt, das muss jeder für sich entscheiden, was er macht. Also ich nehme lieber die Zeit und dann habe ich nämlich auch die Möglichkeit noch, ich habe immer gesagt, 22 ist zum ersten Mal für mich das Jahr, wo ich sagen könnte, jetzt starten wir mit Einzellagen. Aber ich warte noch mit der Ernte 23 ab. Und zu sehen, ob das am selben Niveau ist.
Finde ich ja super, dass wir genau in 22 einen Wein miteinander gemacht haben. Ja. Gefällt mir. Dann haben wir jetzt einen letzten Schluck, Margarethen 14.
Das wird übrigens das neue WTF, ist ja schon klar. Ne? WBF. Das hast du aber lang gebraucht, Willi.
Ich hab den nicht so richtig deuten können gerade. Du hast da nochmal einen 20er eingeschenkt, ja. Du Anfänger.
Das war vollkommene Absicht.
Gut, St. Margarethen 2014. 14 war nicht als wirklich großes blaufränkisches Jahr verschrien in Österreich.
Eben.
Deswegen schmeckt es mir so gut.
Deswegen ist er ja da jetzt. Aber 14 war jetzt brutal schwieriges Jahr. Also zweite Rebsorte, wir haben St. Laurent. Wenn den Mitarbeitern bei der Ernte die Tränen in den Augen stehen, weil 14, 15 Personen am Tag 800 Kilo ernten, weil der Rest alles mit Fäulnis irgendwie voll war und wir das alles ausputzen haben müssen. Das war dann schon eine sehr emotionale Ernte und gleichzeitig war Blaufränkisch die Rebsorte, die halt Botrytis nicht so anfällig ist, dann in dieses kühlere, trockene, endreife Fenster gekommen ist und wir eigentlich von Beginn weg von dem Jagen überzeugt waren.
Wie viel erntet man sonst statt 800 Kilo?
Sonst erntet man dann 4.000 Kilo, 5.000 Kilo, je nach Rebsorte. Also beim St. Laurent sind es dann auch selten mehr wie 3.000, 4.000 Kilo. Krass, das weil das immer eine irrsinnige so Selektion ist. Ja, das war im 14er unmöglich. Also das war eine unglaubliche Selektionsarbeit. Ja. Die sich aber dann auch gelohnt hat, weil sonst wir hätten es auch sagen können, wir machen nichts. Aber diese Kühle, der kühle Verlauf, das ganze Jahr über, diese lange Vegetationsperiode, das hat einfach wahnsinnig feine Weine gebracht. Und das ist jetzt sicher nicht der größte Jagen, den wir gehabt haben. Aber ist mit Abstand nach wie vor der feinste und der strukturierteste und der eleganteste, den wir bis jetzt gehabt haben. Das und wenn du sowas suchst,
Struktur genau, im Gaumen hast.
Es ist Struktur, es ist Reife da, trotzdem ist es, da ist kein Gramm Fett. Das ist einfach, es liegt eher auf der sehr feinen Seite.
Ja, geil, das war halt ein richtiger Blaufränkisch Lehrgang. Voll geil.
Ja, das war halt auch irgendwie das Ziel, dass wir mal echt viel verschiedene Blaufränkisch-Kosten aus verschiedenen, also Terroirs oder auch verschiedenen Stufen, wie man das ausbaut und was man daraus machen kann und wie verschieden Blaufränkischer reagiert und wie sensibel der reagiert auf verschiedene Böden, verschiedene Witterungen.
Ich finde den Unterschied zwischen dem.
Und genau deswegen freut es mich, dass wir den Wein miteinander gemacht haben, weil ja, ich die Philosophie von dir echt mag und auch deine Weine.
Und auch wenn es immer aufgelegt war, dass ich was mit dem Grutzler oder mit dem Wachter mache. Wir kennen noch Jungs. Aber
erst der Erste, entspann dich mal. Lass dir das mal von einem erfahrenen Kabi-Produzenten sagen. beim Zweiten ist alles anders.
Kein Kabi, aber die ich immer aussuchen und kosten muss, weil du dich immer für die beschissenen Patches interessieren
wirst. Ja, dafür habe ich die hier. Aber der Unterschied zwischen 2014 und 2020 finde ich jetzt aber schon krass.
Das
ist schon
erkennst du das? Ja, toll, dann haben wir dich wirklich weit gebracht.
Ja, finde ich schon ein krasser Unterschied.
Ja, ist auch ein krasser Unterschied.
Aber mir schmeckt persönlich, also wenn man das jetzt so Wasser und besser schmeckt, finde ich 2020 schmeckt mir besser.
Alles andere hätte mich auch irritiert.
Echt, ja?
Ja.
Gut. Ich glaube, war das 2020 jetzt im Vergleich dazu der größere Wein ist. Also definitiv. Es geht eher nur diese 14er Klischees, die speziell im Burgenland oder in Österreich über Rotwein, das ist einfach unglaublich.
Also in diesem Jahr.
Genau. Das heißt, es gibt lagerfähige Rotweine aus dem Jahr, die trotzdem strahlen.
Genau. Hervorragender Langstreckenläufer.
Ja, war ein 10. 10 war auch verschrien as fuck. Und da hat so geile Blaufränkisch gegeben, der oft so Graphitnoten haben, wie teilweise im Bordeaux Saint-Julien und so. Also so wirklich so Bleistift. Hervorragend. Schmeckt mir sehr gut.
Ja, wo wir hier gerade bei
Aber Noten da du sind. Nicht nur Mode vom Pepi Turnher trägst, kaufst du beim Pepi Turnher ein?
Ich habe keine Ahnung, wovon du redest.
Das ist in Eisenstadt, wir haben vorher geredet vom James Dean. Ja. Eisenstadt ist eine kleine Stadt.
15.000
Einwohner. Ja, genau. Und es gibt dort einen Herrenausstatter.
Der Pepi.
Pepi Turnher. Und der
mittlerweile Sebastian. Mittlerweile Sebastian Saison.
Er macht das. Okay. Und der hat sich da wirklich auf sehr, sehr exklusive und relativ teure Mode spezialisiert.
Trachten oder was?
Und das Geile ist, das war einer der ersten, glaube ich, Importeure für Tricorn und so Zeug. Was die schneiden ja extra slim. Und da musst du jetzt vorstellen, alle Eisenstädter,
die halt
dementsprechend auch gut genährt sind, rennen immer so mit super slim Mode durch die Gang.
Das ist geil.
Und du weißt ganz genau, aber wenn man was auf sich gehalten hat, war man Pepi Turnher einkaufen und das war echt ein lässiges Geschäft. Und der genau gewusst hat, der angeschaut hat gesagt, das passt da und das hat er immer passt. Und du hast gewusst, immer wenn Eisenstädter in Wien oder sonst irgendwo waren,
Pepi.
Die haben alle immer, das war ein Modegeschäft, der aus Eisenstädter, wie soll ich sagen, Provinzstädtern, richtig mondäne Männer gemacht hat. Die haben alle gut ausgeschaut, die waren alle gut gedressed. Und jetzt, wenn ich die sehe, denke ich mir, du kannst auch mal ein Pepi tun. Ja.
Im Moment ist es mit Slim Fit ein bisschen schwierig.
Aber ja, das wollte ich jetzt noch anbringen, bevor wir über die Musik reden. Entschuldigung, weil wirklich Big Shoutout zu Sebastian oder und Pepi Turnher. Ich war da auch zwei Mal mit Hans Martin damals und da habe ich auch gedacht, Hans Martin, was machst du in deinem Geschäft? Die haben nichts für dich.
Wenn ich sagte, wo du gerade Graphitnoten warst, Noten spielen ja auch in der Musik eine Rolle. Und deshalb dachten wir, wir fragen dich mal, ob du einen nice Song dabei hast für unsere Playlist.
Ja, generell muss ich mit einem Outen und sagen, ich bin überhaupt kein musikalischer Mensch und ich mag Musik, aber ich habe keine Richtung, kein Ding. Ich habe nur gesehen, dass auf der Playlist was fehlt. Das ist Ospar Kurti, Willi Resetaritz mit Feuer. Also generell hört immer der Willi, aber die Nummer Stolz. Feuer.
Willi?
Resetaritz.
Willi Resetaritz.
Kurt Ospan.
Feuer? Ist so ein österreichischer Legendenmann? Oder?
Eine richtige Legende.
Okay.
Letztes Jahr verunglückt. Leider.
Leider.
Das war groß, also menschlich.
Ja.
Sehr, sehr arger Typ.
Geil, ja, dann muss ich unbedingt auschecken. Aber jetzt erstmal in unserer Playlist. Willi Resetaritz, Feuer, klick, eingeloggt und ihr da draußen, klick, 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 klick. Könnt alle der Playlist folgen und ganz viel Spaß haben. Sehr empfohlen für erste Dates. Kann ich die Playlist, kann ich nur empfehlen für erste Top. Dates.
Jetzt brauchen wir ein gescheites Lokal in deiner Region und zwei Fragen. Einmal an Curly, einmal an mich. Wenn du das mit hast, wenn nicht, können wir einfach trinken.
Es gibt eigentlich echt dafür wirklich gute Lokale, wo ich gern hingehe. Aber das Letzte, wo wir jetzt waren, inklusive Übernachtung und so, und was unglaubliche Weinkarte hat, war die Residenz Welich in Apetlon. Grandiose Zimmer.
Welich Heint, unsere Nummer 1. Schöne Grüße nach Overlon.
Also nicht, dass wir jetzt in Apetlon, das 40 Kilometer von uns entfernt ist, so oft Urlaub machen, aber wir haben im Sommer kleine mit dem Rad um den See gefahren und haben dort Zwischenstopp gemacht und bei der Weinkarte habe ich dann gesagt, eigentlich müssen wir dort viel öfters einen Zwischenstopp machen. Grandiose Zimmer, also das Gesamtkonzept ist sehr, sehr gut.
Deswegen. Aber es gibt keine, also ich wüsste jetzt tatsächlich kein Hotel in Österreich, ich war sicher noch nicht in alle, aber was besser eingerichtete und großzügigere Zimmer hat, wie die Residenz Heinz Friedrich.
Echt?
Weltklasse.
Und ich habe das jetzt nicht, weil das...
Weltklasse?
Weltklasse. Also ganz spärlich, das sind alte Zollhäuser, die damals, als der eiserne Vorhang noch stand, waren da... Nein, da waren
die... Nein, die das ist schon ein Gebäude. Das ist jedes Gebäude für sich hat 3, 4, 5 Zimmer oder so.
Ach, geil. Genau, und das sind ausgebaut geworden und das ist ganz slick eingerichtet, aber super. Da hat die Sonne ja so ein geiles Auge dafür.
Das klingt gut.
Mega. Richtig geile Teppiche und super Sessel. Und
also mega.
Mega schön. Ja.
Sehr gut.
Finde ich gut.
Aber es gibt... Also da kommt man eigene Sendung machen, nur zum Aufzählen, wo wir gern hingehen könnten oder wollen würden. Ja. Aber das ist so, weil wir gerade erst vor ein paar Wochen vor der Ernte dort waren.
Sehr gut. Ist noch eine Frage an Curly?
Ja. Yeah. An den Curly schon, an die nicht.
Nee. Passt ja. Passt. Wir sind ja schon drüber wieder in der Zeit.
Alles gut.
Wann oder wird es ein Curly Cabis Bäckerl geben?
Tattoo?
Ja, so wie Blaufränkisch von Willi. Ist es in Arbeit?
Ich glaube tatsächlich. Also. Ich habe ja noch gar kein Tattoo und ich schwanke immer noch eigentlich, entweder mir irgendwann mal eins machen zu lassen oder einfach irgendwann der einzige Mensch auf der Welt ohne Tattoo zu sein, weil ich glaube, irgendwann ist das so krass.
Ja, na doch.
Oder okay, irgendwann ist das so, oder wir beide, also es gibt ja irgendwann wenige Leute, die keins mehr haben und dann ist das so krass, auch ein Vogue, weißt du, so keins zu haben. Deshalb bin ich gerade noch unentschlossen. Wenn ich mir eins machen lassen würde...
Dann blaufränkisch,
ist okay. Vor Curlys kam ich mir auf jeden Fall hier. Kennt ihr das Tupac-Tattoo? Thug Life, hier kennt ihr das?
Ja.
Ich würde mir so Munchies hier so machen lassen wie Tupac mit Thug Life und er hatte ja bei Life eine Patrone und das wäre bei Munchies dann eine Pommes, das I.
Also, dass man sich das jetzt zu Hause vorstellen kann. Curly steht gerade vor mir.
Du hast gerade einen Edding gehabt, zeichne es ungefähr auf.
Hast du abgenommen, Rudi?
Ein bisschen, ne?
Du schaust richtig schlank aus. Ja, muss fast Sorgen machen, Alter.
Jetzt gibt's Lein Gordon.
Okay. Ja, genau.
Nee, aber ich bin eben, ich habe einfach so Angst vor dem Moment, wo dir das Tattoo fertig gestochen ist und dann gehst du so zum Spiegel und guckst so an und alle gucken sich mal an und denken so, wow, perfekt, genau so habe ich es mir vorgestellt. Und ich stelle mir dann so vor, ich gehe hin und denke so, fuck, du hast komplett verkackt, Digga. Und dann geht's nicht mehr
weg. Ich glaube, das gibt selten heute noch so.
Ja, das zeigen die Leute nur nicht. Denkst du, jemand zeigt das, wenn er es verkackt? Ich glaube nicht.
Ich glaube, das gibt selten, wenn man sich so ein bisschen informiert.
Ja, ich glaube,
da aber ich habe mal viel Gedanken gemacht über Tattoos in der Zukunft. Und irgendwann wird es wahrscheinlich sein, dass ich weniger Sport mache und noch mehr Wein trinke. Wahrscheinlich wird die Zeit kommen. Und dann wächst auch der Bauch und dann schauen diese athletischen Tattoos halt nicht mehr so gut aus. Und dann haben wir gedacht, wenn du so einen richtigen Bauch hast, oder so einen Ranzen, so einen Wirtranzen, dass du dann so ein paar Grabsteine tätowieren lässt.
The fuck?
Und dann vorher so ein Zaun mit so einem Eingang.
Friedhof der Kuscheltiere, oder?
Nein, nicht Friedhof der Kuscheltiere, aber wo dann einfach drüber steht, Schnitzelfriedhof.
Und auf einem Grabstein, Cordon Bleu, auf dem anderen, Kalbschnitzel, Wiener Schnitzel, Schnitzel Wiener Art. Das ist geil, das ist aber gut.
Na schau, gefällt mir.
Das gefällt mir, ja. Aber das ist ja ähnlich wie Manchi, es geht ja auch um Essen, das ist immer gut.
Ja.
Ja, dann würde ich
sagen. Also, ich habe selten Blaufränkisch besser getrunken, wie heute in der Folge,
muss ich echt sagen. Das war wie eine Masterclass. Jetzt habt ihr endlich die Masterclass zusammen. Und einen eigenen Wein, ich meine.
Was ist mir jetzt?
Win-win-Situation.
Endlich einmal gegen diese restsüße Plöre am trockenen Blaufränkisch.
Ja, ist ja gut.
Zug, Gerbstoff.
Das haben wir für alle was.
Alles.
Dann würde ich sagen, wir stoßen an auf WBF.
Und auf deinen Besuch, danke.
Ja, vielen Dank, dass du da warst. Am 3.12., am 1. Advent, droppt Willis Blaufränkisch. Ihr habt es mittlerweile eh alle schon mitbekommen.
Da brennt nicht nur ein Kerzerl, das sage ich dir.
300 Kisten plus Schal in jeder Kiste. Also es wird ein feuchtfröhliches Weihnachtsfest.
Und der Schal ist richtig geil. Mhm,
richtig.
Hat unsere Marketingabteilung erzählt.
Ja, dann würde ich sagen, blaufränkisch.de.
Let's go. Prost.
Cheers.
Ja.
Danke. Okay.